Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermaus, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Ant.
Und dem Mitch. Und mit der Ukulele. Denn, hallo Leute, es sind Ferien, alle machen blau. Von Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien. Und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Unser Ferienprogramm. Ja, ist das nicht schön?
Herr Lehrer hat Ferien.
Und das singe ich jetzt jeden Tag, von morgens bis abends. Und heute kriegt ihr unser Ferienprogramm. Ist das nicht super? Wie damals. Ihr habt das bestimmt erkannt, ne? Die Musik? Also, Ant, hast du es erkannt?
Ja, hier Jock Offenbach, ne?
Der alte Kölner. Ja, jetzt wird das Bildungsbürgertum hier rauskramen. Ich meine natürlich,
mit diesem du, als Kölner hat man 2019 an allen Ecken in Offenbach getroffen.
Ja, hat man das?
Ja, das war ja 100 Jahre, nee, 200 Jahre? Ja, wahrscheinlich 200 Jahre, ne? Jock Offenbach, das Offenbach-Jahr.
Ja, dann.
Kurz vor der Pandemie, da war noch alles gut.
Ja, 1819 Köln geboren. Diese habe ich wohl gar nicht gewusst, ne?
Ja, wieder was gelernt. Aber natürlich in Paris gestorben, weil das war ja bekannt, dass der Herr es in Paris.
Genau, da heißt nämlich auch gar nicht Jack, sondern eigentlich Deutsch.
Na. Jakob?
Richtig, genau. Ja, Steinhaus, du hast doch das bestimmt erkannt, nicht die Melodie, sondern den Text, weil du ein Kind der 80er Jahre bist, oder?
Ja, natürlich, das Ferienprogramm, muss man vielleicht den Jüngeren auch noch mal erklären, ne? Das Ferienprogramm im ARD und ZDF oder nur im ZDF, ich weiß es gar nicht genau.
Ich glaube ZDF.
Ja, und da gab es dann während der Ferien tatsächlich mehr Kinderprogramm im Fernsehen. Mhm. Am Nachmittag wahrscheinlich schon. Was hast du denn da so gerne gesehen? Ich meine, Kinder, Ferienprogramm?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich alles, was ich damals gesehen habe, lief bestimmt im Ferienprogramm. Da lief noch immer so alte, ich meine, Dr. Schnaggel zum Beispiel.
Keine Ahnung. Ja, vielleicht aber auch Pippi Langstrumpf oder so. Ja. Einfach mal unvermittelt in der Weihnachtszeit Sonntagmorgens gucken kann oder so.
Also ich habe hier gerade diese, also toll, dass es Wikipedia gibt, ne? Die ganze Kindheit ist quasi auf einen Klick vorhanden. Also alles hier, ich habe ja gerade die Seite, also die Informationen zum ZDF-Ferienprogramm. Zeichentrickserien, die da liefen, sind Alice im Wunderland, die Biene Maya, ja. Captain Future.
Ah. Oh,
das sind alles diese irgendwo in Fernost gezeichneten Serien, mhm, mit den Manga-artigen Augen, ne? Also die haben ja alle irgendwie die gleichen Augen und machen den Mund immer nie zu, wenn sie reden. Und
Stimmt. Die
sehen alle irgendwie gleich aus. Also man merkt schon, dass alles aus der gleichen Schmiede kommt. Zum Beispiel auch Pinocchio. Pinocchio, kleines Püppchen und so weiter. Ja, Sindbad. Und die ganze Musik, da müssen wir auch irgendwann mal drauf kommen, Captain Future, die ganze Musik ist von so einem deutschen Schlagerkomponisten, dessen Name mir jetzt gerade natürlich nicht einfällt. Ich bin nicht gut vorbereitet. Kommt alles
zu. Ja. Die Truppe von Böhmermann hat da auch mal Bezug drauf genommen, das war großartig.
Die haben mal, das Tanzorchester Ehrenfeld hat mal so ein Medley von Captain Future Melodien gespielt, ne? Ein Potpourri
genau,
von schönen Melodien. Puschel das Eichhörn. Wir haben so eine Kinder-CD mit Kinder, hier, Titelliedern, die haben wir immer im Auto gehört, Titellieder von Kinderserien. Da haben wir mit unseren Kindern gehört, die kennen diese ganzen Serien gar nicht, die laufen ja gar nicht mehr und sowas,
ja.
Zu Recht. Das ist nämlich Puschel das Eichhorn. Und da gibt es diese Zelle, Puschel mit dem dicken Schwanz oder irgendwie sowas. Und in den vier Pfoten, ja, das ist voll verboten.
Mein lieber Herr.
Und das habe ich mal geguckt, Calimero mit.
Ich erinnere mich
Ei auf dem Kopf, Sombrero. Das ist gerade geschlüpft, so ein kleines schwarzes Küken, ne?
Ja, haben wir alle gesehen.
Und Rascal der Waschbär. Habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, aber gut, ja, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber
philosophieren.
Machen wir eine eigene Sendung drüber, ne?
Aber das können wir auch gerne tun.
So, was hast du denn Schönes erlebt in den letzten Tagen?
Du Mitch, ich bin gerade voll im Eishockey-Modus, also wow, beziehungsweise im Playoffs-Modus. It's Playoffs, baby.
Erzähl
die deutsche Eishockey-Liga, auch Penny.del genannt. Seit 2 Jahren haben wir, glaube ich, diesen wunderbaren Supermarkt als Sponsor der Liga.
Discounter, der uns quasi nicht zu hohen, höheren Ehren verleihen.
Ja, ich meine, zu Beginn der Pandemie ging es darum, der Liga den Arsch zu retten, und das hat dann Penny getan. Und finanziell ist es da, glaube ich, noch viel, viel schwerer als irgendwelche notleidenden Fußballer.
Ja, das
ist aber nee, Eishockey ist das Thema. Und ich bin Eishockey-Fan der Kölner Haie. Ich bin Kölner, ich meine, was soll das? Was denn sonst? Ich bin aber mittlerweile seit gut 17 Jahren hier. Mhm. Dann gilt man eigentlich schon als angenommen, wenn man dann noch einen Kölner Haieschal hat und drei kölsche Worte kennt und fünf kölsche Lieder mitsingt, dann ist man Kölner.
Und fünf kölsche Getränke trinkt.
Das muss nicht unbedingt sein, weil ich trinke ja immer noch schönes New England IPA von einer Bonner Brauerei heute namens Ale Mania.
Ja, dann wünsche ich gut Schluck. Und ich bin bei einer Brauerei nahe bei München geblieben, die ich letztens besichtigt habe und seitdem, ja, es hat geklappt. Ne?
Die haben auch lecker.
Gefangen.
Also so ein gutes Weizen, was Feines.
Ja, ein Erdinger Kristall.
Und da sind wir wieder beim Eishockey. Beim Eishockey sitze ich mit meiner Dauerkarte in dem Block, wo man direkt neben der einzigen Weizenbude in der Lanxess Arena ist. Und das ist Meisels. Das
ist gut gewählt. Stimmt, ja, haben wir da auch schon getrunken, ja.
Genau. Und seit 6 Jahren oder so habe ich jetzt eine Dauerkarte, vielleicht auch 7 oder 8. Die Jahre verschwimmen ja mittlerweile. Vor allem, weil in der letzten Saison gar keine Zuschauer zugelassen waren. In dieser Saison relativ limitiert. Und jetzt an letzten Dienstag, ich hatte fast Pipi in den Augen, nee, Sonntag war es, da waren 15.000 dort und das war irre, ja. Die viele Menschen da plötzlich wieder in der Halle gemeinsam die Hymne singen des KECs und die Haie anfeuern. Mhm. Und es hat geholfen, weil wir hatten ein letztes Spiel gegen Ingolstadt und wir brauchten mindestens einen Punkt, um in die Playoffs noch zu kommen, weil wir die ganze Zeit zwischen Platz 11 und 12 rumdümpelten und noch auf Platz 10 kommen wollten zuletzt. Und das hat hingehauen. Und so Gott wollte, war die erste Playoff-Runde dann wieder gegen Ingolstadt. Das heißt, am Dienstag war ich wieder in der Lanxess Arena und wir haben wieder gewonnen. Und die erste Runde ist relativ kurz. Da spielt man nur maximal 3 Spiele. Das heißt, man muss 2 gewinnen, um weiterzukommen. Und das ist uns gestern Abend gelungen. Und ich hätte fast diese Sendung hier absagen müssen, wenn das nicht geklappt hätte. Es ging in die Overtime, in die Verlängerung und Verlängerung in der Playoffs. Das sind auch 20 Minuten, nicht nur 5 Minuten. Und es wird gespielt bis zum bitteren Ende, ohne Shootout. Also nicht diese Art Elfmeterschießen.
Ich wollte gerade noch mal fragen, weil ich bin wirklich nicht firm im beim Elfmeter. Nein, wie heißt das? Also jetzt habe ich es schon wieder vergessen, wie die Sportart heißt. Nein, Eishockey.
Eishockey, ja.
Da bin ich noch schlechter informiert als beim Fußball. Und das will was heißen.
Ja, wobei Fußball, da kriegt ja jeder ein bisschen was mit, weil so eine Fußball-Weltmeisterschaft geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Aber eine Eishockey-Weltmeisterschaft, die jedes Jahr im Mai ist, die geht an den meisten, glaube ich, hier vorbei.
Also die Weltmeisterschaft wird wirklich jedes Jahr
ausgetragen. Jedes Jahr. Es gibt keine Europameisterschaft oder andere Meisterschaften, sondern es gibt nur Weltmeisterschaften, weil es so wenig Nationen gibt, die tatsächlich auf Weltniveau Eishockey spielen. Und ja, die Deutschen gehören mittlerweile dazu.
Ja. Da habe ich wieder was
dazu gelernt. Genau. Vor 4 Jahren gab es wunderbare Olympische Winterspiele in
Sochi.
Pyeongchang oder so.
Ach so, ja.
Südkorea. Ja. Und da hatten die Deutschen die Silbermedaille geholt. Ja. Was großartig war.
Ja.
Jo, und jetzt werden wir mal sehen, wie die Liga ausgeht. Ne? Also die besten 3 Clubs, die wir in Deutschland haben, sind die Eisbären Berlin. Die haben letztes Jahr die Meisterschaft geholt. Und Red Bull München hat relativ viele Meisterschaften in letzter Zeit geholt. Und die Adler Mannheim. Wobei die Adler Mannheim und die Kölner Haie ähnlich lange Tradition haben. Die Kölner Haie wurden ja 1972 gegründet. Und die Mannheimer, glaube ich, ähnlich.
Ich habe einmal Eishockey, also bewusst, glaube ich, das muss jetzt fast schon 20 Jahre her sein. Da hat mich ein guter Freund, der übrigens, wie ich jetzt in der Recherche festgestellt habe oder nochmal bewusst geworden ist, der auch einen Eishockey Podcast und Blog betreibt, beziehungsweise da Teil eines Teams ist, das sich da Buddy nennt. Ne? Du hast es, glaube ich, kanntest du es vorher schon? Oder?
Nee, ich kannte es nicht. Also ich kenne ein paar Eishockey-Podcasts, aber den kannte ich, Schande oder Asche auf mein Haupt, den kannte ich noch nicht.
Ja, dann würde ich sagen, jetzt hier mal ein dickes Shoutout zu Buddy und Frank Göbel. Ne? Das ist nämlich derjenige, mit dem ich mal in der Band gespielt habe. Und der, ja, wir haben in Essen geprobt und er wohnte auch in Essen und da hat er uns nach Essen eingeladen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie heißt denn da so ein Verein, der das sein könnte. War jetzt nicht so eine.
Moskitos.
Ja, die waren das, genau, die Moskitos, richtig. Du bist ja wirklich gut informiert.
Und zum einen bin ich das und ich habe natürlich auch das Profil von Frank gestern noch gelesen, als du mich aufmerksam gemacht hast.
Stimmt, hätte ich auch machen können. Ja, und da hat er uns Gewaltorgien versprochen, also Prügeleien noch und nöcher. Und, aber bis auf ein paar pubertierende Teenager-Mädchen war da jetzt, glaube ich, nichts Außergewöhnliches.
Ja, man sagt, die Härte nimmt zu den Playoffs zu. Aber insgesamt hat die Härte im letzten Jahrzehnt abgenommen. Also die werden seltener.
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen Begriff gesagt habe, nicht, da fehlte doch was. Ich habe gesagt, das haben wie eine pubertierende Teenager-Mädchen. Das ist natürlich auch, ich wollte sagen, das waren die Cheerleader.
Ach so. Oder Cheerleader. Es gab Cheerleader. Das ist ja, aber genau. Völlig unüblich für Eishockey. Also bei den Kölner Haien gibt es keinen Cheerleader und ich glaube auch bei den meisten anderen DEL-Clubs gibt es das auch nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, Moskitos, was ist das für eine Liga? Gibt es Ligen? Oder gibt es da?
Ja, natürlich gibt es Ligen. Also es gab in den bis zu den frühen 90ern gab es so die erste Liga und die zweite Liga und dann die Oberliga. Jetzt gibt es, weil es neu professionell aufgezogen wurde, die DEL. Ne, das ist eine Liga. Und dann gibt es noch die DEL2 als Liga darunter. Und lange, lange Zeit gab es keinen Auf- und Abstieg. Den haben sie erst in der letzten Saison wieder eingeführt. Haben die 10 Jahre lang geplant. Und die Oberliga wird wahrscheinlich immer noch die Liga sein, wo die Moskitos rumdümpeln. Und wir beide kommen ja aus Gelsenkirchen. Und da gab es auch den Verein Schalke Haie.
Schalke Haie, genau. Ja.
Tatsächlich. Und ich habe mal auf der Wikipedia geschaut und ich glaube, 2 oder 3 Mal sind die in den letzten 20, 30 Jahren insolvent gegangen.
Oh ja, okay. Gibt es da keine Russen, die irgendwie sponsern können, oder?
Das Interesse der Russen an deutschen Eishockey ist sehr gering, weil im Welteishockey spielen die Russen ganz weit oben.
Ah, okay. Das haben wir nicht nötig. Noch.
Genau. Die dürfen wahrscheinlich bei großen Veranstaltungen nicht mehr mitspielen. Also die IIHF, also die International Ice Hockey Foundation oder Federation, hat Weißrussland, also Belarus und Russland aus der WM ausgeladen. Mhm. Ja.
Ja.
Aus bekannten Gründen.
Ja, natürlich. Und demnächst machen wir auch, das können wir ja schon mal verraten, in diesem Zusammenhang auch ein Podcast zu einem Thema, bei dem auch keine Russen dabei sind, nämlich dem ESC.
Genau. Das wird die 007 sein, die Anfang Mai produziert wird. Also knapp vor dem ESC. Aber wir haben schon angefangen, da das Thema anzulegen, ja.
Knallhart zu recherchieren.
Fest geplant.
Ich höre aber von morgens bis abends.
Ja, ich habe übrigens noch ein kleines Follow-up zur letzten Sendung.
Bitte.
Und Mitch, ich muss dir sagen, mir tut's leid, welches Bild zu Beginn der letzten Sendung entstanden ist.
Nö, nicht schlimm. Ich habe dich ja quasi dazu genötigt. Aber trotzdem, du kannst dich gerne.
Das wäre jetzt die Wahrheit. Ich wollte eigentlich die Brücke schlagen zu einem aktuellen Skandal in der CDU NRW. Und heute treten ganz viele CDU-Politiker vor die Kamera und sagen diesen Satz: Uns tut es leid, welches Bild da entstanden ist. Ne? Die haben gefeiert auf Mallorca und hier sind Leute abgesoffen und denen tut es leid, welches Bild entstanden ist. Dass diese Menschen keinen Fehler eingestehen können, macht mich wahnsinnig.
Ja, das ist dieses Politiker-Ding, Politiker-Innen-Ding. Und dann diese geblümten Worte, welches Bild, das ist natürlich schon eine krasse Verdrehung der Tatsachen, eine Beschönigung, ein Ablenken. Ja, also was ist denn da für ein Bild entstanden? Ich meine, da sind keine Bilder entstanden, da ist einfach einiges im Argen, da ist einfach einiges schiefgelaufen.
Genau, die haben die ganze Situation völlig unterschätzt, sie haben es falsch eingeschätzt und haben ihr persönliches Wohl, ne, dass diesen Geburtstag zu feiern von der Umweltministerin. Mir fällt ihr Name schon gar nicht mehr ein, aber sie ist eigentlich, das ist unglaublich, dass diese Frau immer noch in Köln auf den Plakaten hängt und sie bleibt hängen, weil sie gibt ihr Direktmandat nicht ab. Sie will in Köln trotzdem direkt gewählt werden.
Bitte? Ja.
Das ist doch lächerlich. Wie kann man denn anders eine Partei zerstören? Warum greift der Merz da nicht ein oder kommt der Laschet wieder?
Also. Das finde ich sowieso gut. Also wenn sie jetzt die dafür sorgt, dass, also ich meine indirekt, ne, wir haben ja in 5 Wochen Wahl, da sehen die ja schon ihre Fälle schwimmen, das kommt ja also super gelegen, so ein kleines Skandelchen und Herr Kutschaty und seine Kollegen stürzen sich da ja wahrscheinlich auch sehr gerne drauf, um das Ganze noch weiter breit zu treten.
Ja, klar.
Aber die Kolleginnen und Kolleginnen von Frau Ursula Heinen-Esser, ja, das ist sie doch, sind schon ganz schön sauer, ne, weil sie ja auch ihre Mandate schwimmen sehen. Also ich meine, wenn sie dafür sorgt, durch dieses Skandelchen, dass die CDU weniger Sitze bekommt, dann müssen auch die Leute wieder in ihren Tagesjob zurück. Dann müssen die wieder, weiß nicht, Schüler unterrichten oder sowas. Das will doch keiner.
Oder irgendwie. Stimmt, ne? Viele Lehrer in so einem Landtag.
Mandanten beraten oder sowas.
Ja, Anwälte.
Ja.
Ja. Schon hat es los, glaube ich. Aber ich glaube, dass es nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, weil dieser Herr Wüst hat in den letzten Wochen auch sehr, sehr viel kaputt gemacht, glaube ich. Manchmal auch einfach durch Nichtstun. Und das ist schon erstaunlich, wie man seine Partei runterrocken kann. Ohne es zu merken, wahrscheinlich noch.
Ja, Nichtstun in diesem Zusammenhang, meinst du jetzt? Also, dass das er da nicht schon vorher aktiv geworden ist, weil es ist jetzt ja gerade die Frage, auch das wird ja zur Sprache kommen, was hat er gewusst? Und da ist er wirklich in einem Dilemma. Hat er was gewusst, dann hätte er was tun sollen. Hat er nichts gewusst, dann hätte er dafür sorgen sollen, dass er was weiß. Ja. Und das ist ja anscheinend beides nicht passiert. Also beides auch wieder Steilflanken für die SPD.
Mann.
Da kam wieder gut, so eine Sportmetapher. Sportmetaphern sind in der Politik echt, ne?
Ah, vor allem Fußballmetaphern und Autometaphern.
Der Ball ist jetzt im Feld der SPD. was ich ganz, ganz schlimm finde, wir wollten auch mal so eine linguistische Sendung machen, ne? Da können wir auf Metaphern auch sehr gut, ne, mal eingehen und solche sprachlichen Bilder. Also was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde, ich konnte es nicht mehr hören, das Heft des Handelns in der Hand haben.
Meine Liebe, Scholli. Da ist auch noch
Alliteration mit dabei, der hat das Heft des Handelns in der Hand. Als ob die, da könnte man ja auch so Collagen machen, also in jedem zweiten Nachrichtenbeitrag zu Zeiten von Krisen oder zu Zeiten von Wahlen, da kommt dieser Begriff. Ne? Und ich weiß gar nicht, was ist so auf das Heft des Handelns? Das klingt so biblisch.
Ja, das ist eine gute Handelns. Frage.
Oder kommt es auch aus Herr der Ringe oder so? Auf jeden Fall hat das so was Überdimensionales. Also das, weißt du, dieses Heft des Handelns, als ob das irgendwie so dieser heilige Gral ist, der irgendwo gefunden, geborgen werden muss. Und da geht auf so eine Truhe auf und es leuchtet golden da raus. Und, das Heft des Handelns. Und Indiana Jones kommt und, ne?
Ja.
Reißt es sich unter den Nagel. Indiana Jones und das Heft des Handelns. Du wolltest dich dafür entschuldigen, dass du, also du hast das ja quasi diese Brücke geschlagen und dann ja auch quasi beim Follow-up, dass du so Aluhut-mäßig unterwegs warst beim letzten Mal, ne?
Ja, oder dass der Eindruck entstehen konnte, dass ich die Alufolie an sich im Misskredit bringen könnte.
Ja, stimmt. Wir entschuldigen uns bei allen Alufolien im Land.
Und Alufolienherstellern. Und Alufolienliebhabern und Hütefaltern.
Ja, also und auch
Papierhüten.
Quasi der ganzen Hutindustrie.
Ja. Dazu übrigens noch ein bisschen Meta-Talk zu unserer Podcast-Produktion. Unser Studio, was viel automatisiert, hat am Anfang die knisternde Alufolie weggefiltert.
Stimmt,
und
ja.
Ich musste sie aus dem Original 15 Sekunden nochmal drauflegen und dazu mischen.
Das, also Aluhut ab, sage ich da mal. Ja. Weil ich glaube, in dem Preview, was du, oder Pre-Listen, was du mir geschickt hast, war sie ja am Anfang etwas sehr, ne? Man konnte den Anfang nicht so gut hören. Und dann die eigentliche Folge, die dann auch online ging, da war es wieder zu hören. Ich habe mir gar keine weiteren Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt. Aber das waren deine Skills.
Ja, es war MySQL, denn
Wow.
wir haben mehr als dieses eine Tool, bei dem wir hier aufnehmen, welches echt großartig ist. Wir sind immer noch in der Pro heute, den letzten Tag. Danach kostet es irgendwie wieder mehr Geld. Aber über was kostet dieser Postcast eigentlich, könnten wir auch irgendwann mal drüber reden.
Na, wir kriegen
es wäre schön, wenn das alles kostenlos wäre. Ist es leider nicht.
Wir kriegen ja ganz viel Geld von Erdinger und Gazprom und wer alles unsere Sponsoren
sind. Ah, unsere Sponsorverträge, richtig. Das ist auch wieder ein Thema für sich. Wie finanziert man einen Podcast? Da gibt es verschiedene Modelle.
Ja, und
aber
du musst uns alle nennen, aber nicht heute.
Nicht heute. Was machen wir denn heute, Mitch?
Ja, aber ganz kurz wollte ich noch zu diesem Follow-up, weil das ist ja auch wieder ein Zeitgeist-Thema. Ne? Wir haben, das passte doch so gut. Wir haben vor 2 Wochen über die Impfpflicht geredet und jetzt ist sie nun wirklich vom Tisch.
Oh, das ist ja auch so ein Ding. Sie ist wirklich vom Tisch. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das passiert. Es gab so viele Kompromisse, so ab 50, ab 60.
Mit Beratung. Wurde
alles durchakzeptiert. Und dann dieser Vorschlag der CDU, lass uns doch erstmal ein Impfregister machen und danach machen wir es, auch abgesägt. Und ich glaube, es kam jetzt einfach zu spät und keine Ahnung, zum ungünstigen Zeitpunkt, glaube ich.
Es gibt viele Dinge, das hat sich sowieso schon viel zu lange hingezogen und es hieß ja zuerst im März soll sie beschlossen werden. Jetzt haben wir April und was dann beschlossen werden sollte, war ja sowieso gedacht für den Herbst und dann sollte es heißen, zum Oktober soll die Impfpflicht dann gelten und das kann doch dann nicht heißen, dass im Oktober alle dann die dritte Impfung haben werden. Dann müssten sie ja quasi schon im August anfangen mit der ersten Impfung. Also hieße das ja quasi dann, wenn die Impfpflicht im Oktober gilt, dann ist ja schon wieder die Welle, die dann kommt, vielleicht wieder schon fast vorbei, wenn dann alle dann geimpft sind. Weil die müssen ja auch erstmal diese Briefe kommen, die, wie wir letztes Mal erörtert haben, ja nicht kommen können, weil es nicht genug Papier gibt. Und das ist doch ein Teufelskreis, würde Oliver Kalkofe sagen.
In der Tat. In Köln wurde gestern das Impfzentrum wieder zugemacht. Das war ja an der Lanxess Arena in 2 verschiedenen Optionen. Einmal als Walk-in durch die Lanxess Arena oder einmal als Drive-Thru, wo man eigentlich nur hochgefahren ist, geparkt hat und dann draußen sich hat impfen lassen in so einen Container. Und das wurde gestern alles wieder abgebaut und jetzt alle Termine, die Kölner noch haben in diesem Impfzentrum, werden aufs Gesundheitsamt am Neumarkt verlegt. Die Stadt Köln hat aber deutlich gemacht, dass man jederzeit für die nächste Impfkampagne das wieder aufbauen könnte, in sehr kurzer Zeit.
Ja, das glaube ich sogar, weil es ist ja auch sehr schnell aus dem Boden gestampft worden, Anno.
Genau, es war viel, viel einfacher als das, was im letzten Jahr an der Messe Köln gemacht wurde. Dort um die Ecke. Das war deutlich aufwendiger. Ich habe ja beides gesehen von innen, habe mich ja in beiden impfen lassen. Also ich bin überall mal durch, ne? Zu jedem Hausarzt vorbei, zum Gesundheitsamt, in andere Städte. Also ich weiß gar nicht, wie viele Spritzen ich mir habe geben lassen. Aber
du bist der 86 mal impfen lassen hat, um dann seine Impfzertifikate zu verkaufen.
Ja, Cash gab's. Lecker, lecker. Nee, nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht.
Nein, wir wollen ja kein falsches Bild.
Ich habe mich nur 3-mal impfen lassen. Das erste Mal war sehr abenteuerlich über Dr. Lipp bei einer Hausärztin, die ich nicht kannte, aber in der Nähe des Heumarkts. Und das zweite Mal auch nicht bei meinem eigenen Hausarzt, sondern tatsächlich dann in der Messe im Impfzentrum. Und das dritte Mal dann in der Lanxess Arena, weil ich ja kein Auto habe. Deswegen nicht im Drive-In, den es ja schon relativ früh gab, sondern ein bisschen später in der Arena.
Ja, gut, also um das Ganze abzuschließen, ich habe eine These, warum die Impfpflicht gescheitert ist. Und ich glaube, es geht darum, dass die Herren und Damen, die sich da verantwortlich zeichnen, ihr Gesicht wahren wollen. Einfach um abzulenken von dieser Schande, dass es nicht genug Papier gibt. Oder? Das ist doch plausibel.
Dass es nicht genug Papier gibt, ja.
Aber was ich mich noch gefragt habe, und das habe ich beim letzten Mal gar nicht hinterfragt, es war doch eine Zahl, die 120 Millionen ist doch die Zahl, ne? Und dann haben wir noch gesagt, ja, wahrscheinlich gibt es dann noch 120 Briefumschläge, 120 Millionen und 120 Millionen Briefmarken, aber so viele Bürger sind doch, so viele Briefe können doch gar nicht geschickt werden. Warum brauchen die so viel Papier? Oder sind das mehrere Seiten oder sind das alle 3 oder wurden die Mahnungen schon mit einberechnet?
Also mir kommt da was komisch vor. Die 120 Millionen habe ich diese auch, Woche heute auch schon mal gehört. Ich arbeite ja im Bereich der Digitalisierung und da kriege ich also mit, was so die größten Register in Deutschland sind.
Ja.
Und Spoiler, das Melderegister ist es nicht. Es gibt ja die bekannten 83 Millionen.
Davon bin ich bis jetzt ausgegangen. Da gibt es eine Dunkelziffer von ungefähr 40 Millionen Bundesbürgern.
Aber das Kraftfahrtbundesamt hat ein Register mit 120 Millionen Einträgen.
Das Kraftfahrtbundesamt? Also das ist nicht Flensburg. Nein, das sind Autos zulassen.
Die sitzen schon im Norden. Ob die jetzt auch. Es geht um die zentrale Zulassungsstelle, die drei Register haben. Einmal das. Ein Führerscheinregister, ein Fahrzeugregister und ein Fahrbeförderungserlaubnisregister, irgendwie sowas.
Das klingt alles sehr deutsch. Ja.
Da geht es so um, keine Ahnung, dass du einen Bus fahren darfst oder so, ne? Oder
so. Also, als Fahrer.
Genau, als Fahrer.
Also, ja,
genau. Da gibt es so ein Erlaubnisding. Ne?
Ja.
Genau. Und eins davon, also das mit den Fahrzeugen, das hat tatsächlich 120.000 Einträge. Und ich fragte mich auch,
Millionen.
Moment mal. Also es sind es 120, nee, Millionen. Ja. 120 Millionen Fahrzeuge in Deutschland? Quatsch. Das glaube ich nicht.
Aber, also mehr Fahrzeuge als Menschen, die auf den Straßen fahren, theoretisch.
Das kann natürlich sein. Ne? Es gibt ja auch ne, viel auch gewerblich genutzte Fahrzeuge.
Ja, genau, die gelbe Flotte und so weiter.
Genau. Aber es kann auch sein, dass es, keine Ahnung, nicht in Deutschland lebende Bürger sind, die aber trotzdem in Deutschland irgendwas gemeldet haben, wie einen Zweitwohnsitz oder hier ein Auto angemeldet haben oder sowas. Keine Ahnung.
Stimmt, die gibt es ja auch noch. Die müssen auch geimpft werden.
Vielleicht haben die, weil die in diesem Register des Kraftfahrtbundesamtes stehen, auch das Recht, hier geimpft zu werden. Oder zur Impfung aufgefordert zu werden. Darum geht es ja in dem Brief.
Richtig, aber da werden ja auch nicht, also wir brauchen das jetzt nicht in allen Einzelheiten. Wir werden das im Faktencheck für euch herausfinden. Und zwar morgens, bis morgen um 12 Uhr wird das im Faktencheck stehen, wo auf einmal die 40 Millionen extra Bundesbürger herkommen.
Du Mitch, eine Kollegin erzählte mir letztens beichtete mir, ich bin Fan von deinem Podcast, aber ihr labert am Anfang zu viel. Jetzt haben wir 27 Minuten gelabert.
Also ich finde, das Labern wird von Mal zu Mal interessanter.
Stimmt, diesmal hat man das Ferienprogramm, Eishockey, CDU, NRW, Impfpflicht. Ich versuche auch schon in den Footnotes hier mitzuschreiben.
Wir können am Ende doch einfach so tun, als ob wir das so geplant hätten. Dann wäre es gar nicht mehr labern. Dann sagen wir heute, ne, richtet euch darauf ein, wird
das ist so hier.
Qualifiziert über folgende Themen geredet, diskutiert, erörtert, debattiert.
Richtig.
Aber jetzt kommt das eigentliche Thema. Und da bin ich froh, dass du aus dem Vollen schöpfen kannst. Denn da bist du wirklich eine Koryphäe.
In deinem Bekanntenkreis. Ansonsten nicht.
Ja. Ich könnte das Wort mit N.
N?
Das, was mit N anfängt und mit Ört aufhört, das hätte ich jetzt auch statt Koryphäen sagen können.
Och, das finde ich ja auch ganz schmeichelhaft.
Ja, natürlich.
Also es geht hier um eine Nische, in der ich mich bewege. Und da mache ich mich breit. Und das schon seit 1995.
Und die Nische ist?
Brettspiele.
Wow. Brettspiele. Das ist natürlich etwas, wo jeder irgendwie was mit zu tun hat. Also ich meine, irgendwie mit in Berührung gekommen ist in seinem Leben. Geht gar nicht anders. Familienspiele, Brettspiele, von kleinen
Kinderspiele.
Tempo kleine genau. Schnecke, ne, haben wir zuletzt auf dem Flohmarkt verkauft, habe ich schon berichtet.
Memory.
Ja. Ist auch ein Brettspiel, ne? Also ich meine ohne Brett, aber Legespiel und sowas. Ne?
Genau. Im weitesten Sinne, also dieser Begriff Brettspiel ist eigentlich weiter zu fassen als das, was man sich vielleicht als zuerst drunter vorstellt.
Also würde ich als erstes an Mensch, ärgere dich nicht denken, so als Klassiker. Ne? Das ist so der Prototyp des Brettspiels, oder? Nenn mal ein Brettspiel, Mensch, ärgere dich
genau.
nicht.
Genau. Also weißt du, wo es herkommt, Mensch, ärgere dich nicht?
England?
Kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Letztendlich wurde sie in Deutschland lizenziert, ne, von den Schmidt, der letztendlich am Ende FX Schmidt oder die Schmidt-Spiele gegründet hat. Aber so zeitlich ungefähr.
Oh, it's a German board game developed by Joseph Frederick Schmidt.
Ja. Und ich würde es mal verorten als eines der Spiele, die im Ersten Weltkrieg an die Front geschickt wurden.
Ah, ja, das ein bisschen zynisch, ne Mensch, ärgere dich nicht. Im Ersten Weltkrieg. Aber ja, um die Truppenmoral aufrechtzuerhalten.
Genau. Genau.
Ist das eine Mensch, Vermutung oder ist das verbrieft? Ist das verbrieft oder vermutest du das nur?
Ich habe das mal gelesen, tatsächlich.
Okay. Ja, aber das ist ja natürlich nicht das, was wofür du dich so interessierst, wenn du
dann. Nein, ich habe nicht die klassische Spielesammlung zu Hause mit Halma, Mensch, ärger dich nicht, Dame, Mühle und vielleicht sogar noch ein Schach dabei, ne?
Weiß man Malefiz.
Malefiz. Und Malefiz ist auch ein schönes Spiel. Das ist aber tatsächlich, da weiß ich gar nicht, ob ich das schon zu den Autorenspielen zählen würde, weil das ist so ein Begriff, in dem ich mir das mal jetzt eingrenzen wollte, was ein Brettspiel ist. Denn ähnlich wie bei Büchern hat ein modernes Brettspiel einen Autor.
Mhm.
Und genau. Und Malefiz könnte auch schon dazu gehören, aber es ist nicht in meiner Sammlung und deswegen werde ich heute nicht drüber reden. Meine Sammlung ist gar nicht so klein. Ich habe auf Boardgame Geek geschaut. Dazu erzähle ich gleich noch was, was das eigentlich ist. Geek, ich habe Geek, genau. ich habe ungefähr 200 Spiele.
Jo, das ist eine stattliche Sammlung, oder?
Genau, das ist schon eine stattliche Sammlung. Da ist auch einiges dabei. Viele verschiedene Autoren. Manche Autoren, weil sie zu Lieblingsautoren wurden, sind immer wieder aufgetaucht. Zwischendurch kommen auch neue dazu mit ihren Erstlingswerken. Und ich werde tatsächlich also heute nicht primär über die ganzen, also es wird Name-Dropping passieren, glaube ich. Wenn man über Brettspiele redet, dann redet man auch sehr viel über Titel von Brettspielen und dann viel weniger über den Inhalt, weil das echt viel, viel Zeit braucht. Aber ich will mich der Sache vielleicht von der anderen Seite nähern. Also was man auf jeden Fall kennt im Rahmen der Brettspiele, was auch jedes Jahr in den Medien abgefeiert wird, ist die Auszeichnung namens Mitch.
Das Spiel des Jahres, oder?
Das Spiel des Jahres, genau. Jedes Jahr im Sommer ist es soweit. Ich glaube, Mitte Juni wird es ausgezeichnet. Die Spieler-Szene wird schon ein paar Monate vorher nervös, wenn die Nominierten bekannt gegeben werden. Und rätseln dann noch, wer dann noch auf die verlängerte Empfehlungsliste kommen würde oder so. Wobei, ich glaube, da wurde auch der Name oder der Modus ein bisschen geändert. Und neben Spiel des Jahres gibt es seit gut 10 Jahren auch einen weiteren Preis, oder zwei weitere Preise, die vergeben werden. Das eine ist das Kinderspiel des Jahres.
Ja, das stimmt, ja. Mhm.
Was natürlich genauso wichtig ist. Also Spiel des Jahres ist ein Garant dafür, dass das zu Weihnachten verkauft wird. Und Kinderspiel des Jahres natürlich auch.
Das ist ja quasi das, die Empfehlung, die in Form dieses Siegels da draufsteht, da kann man nichts mehr falsch machen.
Genau, genau. Der Jury wird sehr viel Vertrauen gegeben. Die lag in den letzten 30 Jahren auch ein paar Mal daneben. Also einige Spiele sind nicht gut gealtert, die auf dieser Liste oder die das Prädikat bekommen haben, aber die meisten schon. Und dann gibt es noch seit ein paar Jahren, ich glaube seit 2010, den Kennerspiel des Jahres. Und der richtet sich an so Leute wie mich, die schon ein paar Spiele kennen, die schon seit einigen Jahren spielen und die eine etwas höhere Herausforderung suchen.
Sozusagen die Elite.
Die Intelligenz, ja. Ja, nicht ganz. Es gibt darüber hinaus noch mittlerweile die dritte Kategorie, nicht in der Jury, aber so unter Spielern, die Expertenspiele.
Oh, ja.
Ja? Und also man redet vom roten Pöppel. Also Spiel des Jahres, der
anthracite Pöppel. Ach so, ja, das ist ja vorne,
ne, Kennerspiel des Jahres und der blaue Pöppel, Kinderspiel des Jahres. Ne, Pöppel ist übrigens der Begriff für eine Spielfigur, die auch so aussieht wie die klassischen Spielfiguren von Mensch, ärgere dich nicht.
Ist das ein kölscher Begriff oder das klingt so ein bisschen
Pöppel?
So
gut? Ja, gib mir mal. Jetzt sag mal, glaube ich, in ganz Deutschland.
Ach, da habe ich noch nicht, wie so ein kleines Püppchen, der Pöppel.
Ja, ja. Genau, Püppchen ist eher, im Ruhrpott redet man vielleicht vom Püppchen.
Ja, oder bei Pinocchio.
Oder bei Pinocchio, genau. Aber es gibt noch einen weiteren Preis, Mitch, oder zwei weitere Preise, die ich vielleicht hervorheben möchte. Das eine ist ein Preis, der im Rahmen der, der größten Messe, Brettspielmesse in Europa entstanden ist. Und zwar der Messe in Essen, die im Oktober immer ist. Mhm. Und dort wird auch der Deutsche Spielepreis vergeben.
Ah.
Das ist kein Jurypreis, sondern das ist ein Publikumspreis.
Das ist ja manchmal gar nicht mal schlecht, ne? Wir, auch in anderen Bereichen, vielleicht kommen wir später noch zu den Grabbies.
Ja.
Wenn es keine Jury ist, die kein Mensch kennt, die hinter verschlossenen Türen arbeitet und dann ihre Empfehlung da raushaut, man weiß nicht, oh, wer steckt da noch hinter, welche Verschwörungen fangen da statt.
Und, also beim DSP, beim Deutschen Spielepreis, da kann halt jeder, der sich der Szene zugehörig fühlt, entweder mittlerweile auf eine Webseite oder halt noch damals noch per Postkarte, die dem Brettspielmagazin Spielbox ist da die größte beiliegt, halt dran teilnehmen und seine fünf liebsten Spiele des letzten Jahrgangs draufschreibt und ein Kinderspiel. Es wird auch ein Deutscher Spielepreis bestes Kinderspiel vergeben.
Überschneiden die sich denn teilweise? Also im letzten Jahr zum Beispiel?
Genau, das passiert. Im letzten Jahr ein ganz berühmtes Beispiel ist, ich müsste die Liste aufmachen, um keinen Quatsch zu erzählen, aber mein Kopf sagt mir,
Fake News Alert.
Dass Wikipedia öffnet sich im Hintergrund, dass das Spiel Micro Makro beide Preise bekommen hat.
Das ist das mit diesem Stadtplan, mit den Verbrechen, die da gelöst werden?
Ganz genau. Deutscher Spielepreis heißt er, ne? Seien Sie live dabei, während ich hier google.
Das ist ein Service, der macht der Ant ganz umsonst. Also nicht vergebens, sondern kostenlos, wollte ich damit sagen. Obwohl, auch ist er nicht so weit.
Noch ist er nicht so weit. Hier ist er, der Gute. Genau. Da gibt es noch übrigens von 1981 bis 2016 gab es auch noch für die beste Spielregel die goldene Feder. Auch im Rahmen von der Stadt Essen gefördert. Auch im Rahmen der Brettspielmesse vergeben.
Ja, also eine gute Spielanleitung, die man sich auch gut gerne durchliest. Das ist natürlich auch viel wert, ne? Weil, also bin da nicht so der Typ, weil vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, wenn wir ganz andere Approaches haben, was das Spielen, also Brettspielen angeht oder Vorlieben, weil ich da nicht so die unendliche Geduld habe, ne, im Detail 100-seitige Spielanleitung erstmal zu lesen, bevor man endlich anfangen kann. Ne? Aber natürlich muss das natürlich sein, sonst kann man es ja nicht richtig spielen.
Ganz genau. Und bei dem roten Pöppel ist, glaube ich, auch ein Kriterium, die Anleitung darf nicht zu lang sein. Ne? Also die Gelegenheitsspieler, die nur mal zu Weihnachten zugreifen, die dürfen nicht überfordert werden. Das ist ganz klar. Sonst funktioniert unser Marketing nicht mehr oder das Vertrauen geht flöten, ne, in den Preis.
Was mich noch interessieren würde, Entschuldigung?
Ja. Ich wollte noch sagen, dass Micro Makro nur Platz 2 gemacht hat bei den deutschen Spielepreisen im letzten Jahr.
Das hast du
herausgegeben von Edition Spielwiese und im Verlag Pegasus Spiele. Johannes Sich, den bisher noch kein Mensch kannte, der keinen eigenen Wikipedia-Artikel hat, ist Autor des Spiels.
Ah. Ja, was mich interessieren würde, ist, was ist eigentlich, also, wie kommt es eigentlich zu deiner Leidenschaft?
Leidenschaft. Also, es hat ja irgendwann angefangen. Ne? Also man spielt ja als Kind, ganz normal, ne? Sei es im Kindergarten oder zu Hause, sind ja mal irgendwo irgendwelche Spiele da. Man spielt ja halt als Kind.
Richtig.
Und als Jugendlicher, als Teenager hört man irgendwann damit auf. Das ist dann nicht mehr cool, da macht man andere Sachen.
Die Dark Ages.
Da hängt man auf der Straße rum und hört Musik und hat einen Walkman und hat halt andere Themen am Start. Vielleicht auch irgendwann das andere Geschlecht oder auch das gleiche Geschlecht, keine Ahnung, Partnerschaften, die sich anbahnen, wie auch immer.
Ja, all
das, was in der Pubertät passiert. Pubertät halt.
Ja, ne? Ja. Und Spiel ist halt kindisch, das macht man einfach nicht.
Das ist uncool, ja, richtig, das ist genau.
Kommt drauf an, was man so spielt. Also ich meine, wir haben ja einen großen Teil unserer Jugend und Kindheit miteinander verbracht. Also nicht wie du es gerade sagtest, sondern einfach spielend und miteinander Schulkollegen und Kumpel zu sein. Und da haben wir auch das eine oder andere miteinander gespielt, also Brettspiele.
Richtig, richtig. Und ich glaube, so richtig mit meiner Brettspielleidenschaft hat es angefangen, als wir zu einem Spieletreff gegangen sind, der Gemeinde in Erle, der evangelischen Kirchengemeinde in Erle. Mhm. Und dort haben wir Catan, weil damals noch die Siedler von Catan, jetzt heißt es nur noch Catan,
ja,
kennengelernt haben.
Und das ist, glaube ich, so wirklich ein, ich sag mal, Meilenstein der Brettspielgeschichte, wo es vielleicht so ein Kipppunkt, ja, da sind wir bei hier, Tears of Fears, The Tipping Point.
Mhm.
Also da genau. Das war der Tipping Point in deiner Spiel, ja, Brettspielerfahrungskarriere, weil das ja eine ganz andere Herangehensweise, ne, war an Brettspiele.
Genau, genau. Sowas hatten wir vorher nicht, also so wie dieses Spiel, ich muss es nicht groß beschreiben, weil ich glaube, Catan kennt jeder und beziehungsweise wenn es jemand nicht selbst kennt, dann kennt man es von Big Bang Theory oder so, weil auch die Amerikaner spielen es mittlerweile immer noch wie verrückt. Und dieses Spiel hat die Menschen auch auf irgendeine Art fasziniert, weil es ein paar Mechanismen, glaube ich, kombiniert hat, was Spiele vorher so nicht getan haben.
Genau, und, was hat die Siedler von Catan oder Catan, wie es jetzt anscheinend heißt, was Mensch ärgere dich nicht hat?
Naja, Mensch ärgere dich nicht ist zum einen schon mal komplett abstrakt. Ne? Also Mensch ärgere dich nicht erzählt keine Geschichte. Catan hingegen versucht eine kleine Geschichte zu erzählen, dass wir auf eine Insel kommen und wir sind die ersten Siedler und wir bauen Siedlungen und das machen wir auf einen variablen Spielplan von Hexfeldern, wo jedes Feld dann natürlich 6 Nachbarn hat und jedes Feld hat entsprechend auch Kanten und auf diesen Kanten bauen wir Straßen. Mit diesen Straßen können wir unsere Siedlung verbinden und dafür brauchen wir Rohstoffe. Die kriegen wir, indem gewisse Erträge erwürfelt werden und indem wir, ganz wichtig, mit den anderen Spielern Handel treiben. Und zwar die erfolgreichste, jetzt erzähle ich euch, wie ihr Siedler gewinnt. Und nur so kann man Catan gewinnen.
Okay, das kommt für mich 30 Jahre zu spät an.
Die erfolgreichste Strategie, und die hast du bestimmt auch schon mal angewandt, weil man merkt, dass es irgendwann instinktiv ist, man muss irgendwann die anderen dazu bringen, dir einen Rohstoff mehr zu geben, obwohl sie es nicht wollen, indem du jammerst. Indem du erzählst, wie schlecht du dastehst, dass du ja nie was abbekommst. Egal, lass dir was einfallen. Hauptsache, du jammerst und irgendwann kriegst du dein Zeug. Ja? Und damit gewinnt man.
Psychologische Kriegsführung sozusagen.
Genau, genau.
Oder Handelsführung.
Das musst du natürlich auch zum günstigen Zeitpunkt machen. Ne? Also nicht, wenn die anderen schon fast gewonnen haben, wenn die 12 Punkte, die man da erreichen muss, schon fast durch sind. Für jede Siedlung kriegt man einen Punkt, jede Stadt macht 2 Punkte und ein paar Sonderpunkte, die man sammeln kann. Da kommt man schnell auf die 12 nach 1,5 bis 2 Stunden, sag ich jetzt mal, in der Grundfassung des Spiels.
Genau. Und dieses, was du gerade sagst, ich wollte mal kurz den Begriff nachfragen, du sagtest irgendwas von Hexfeldern, das sind diese 6 Ecken, oder?
Ja,
heißt sechs Hexfelder. Hexfelder.
Genau, die kommen eigentlich aus dem klassischen Kriegsspiel, dem amerikanischen Kriegsspielen, wo man dann Soldaten auf solchen Feldern draufstellt.
Ach, okay.
Die sich entsprechend in 6 verschiedenen Richtungen bewegen kann. Das wurde irgendwann auch in den 90ern auch in rundenbasierten Computerspielen übernommen. Ne?
Mhm.
Weil dieses Hexfeld gegenüber Quadraten oder quadratischen Feldern, die nebeneinander sind, eine ganz andere Möglichkeit geben, sich zu bewegen.
Ja, ne? Das stimmt.
Also wenn man sich nur in eine Richtung,
also in 4 Richtungen kommt, um dann wieder zurückzugehen, nach unten, nach rechts. Also es gibt ja viel mehr Schritte, die man dann benötigt. Ne?
Genau.
Würde ich sagen.
Und dann noch hier ein bisschen Geometrie. Quadrate und Hexfelder sind die einzigen Felder, oder auch Dreiecke meinetwegen, aber mehr Seiten kann ein Feld nicht mehr haben, um eine Fläche zu bauen.
Ohne Lücke.
Ja, ohne Lücke, genau. Das funktioniert ja nicht.
Das sind Waben, ne?
Hexfelder? Genau, das sind ja, so Waben, ja, richtig. Ja. Die Bienen machen das auch so. Die bilden auch 6 Eckfelder.
Ja, also das ist quasi, der Spielplan wächst so mit dem Spiel mit. Das ist ja auch was es sonst nicht gibt bei diesen Brettspielen, bei diesen klassischen Brettspielen. Da ist der Spielplan ja gegeben und er verändert sich nicht während des Spiels.
Genau, genau.
Also jedes Spiel ist irgendwie anders. Das ist wahrscheinlich auch, was den Reiz ausmacht. Ne? Also es sieht immer anders aus, das Spielfeld am Ende.
Richtig. Also dieses dieser Mechanismus, den nennt man tatsächlich variabler Spielaufbau. Und von Spiel zu Spiel verändert sich die Konstellation mit den Komponenten, die man so hat. Ne? Und sei es, ob man, da gibt es verschiedene Varianten, also nicht nur dieses Aufbauen des Spielbrettes, sondern auch eine andere Anzahl von oder andere Kombination an Karten, die mitspielen. Ne? Wenn du zum Beispiel, weiß nicht, 80 Karten hast, aber im Spiel pro Partie kommen nur 20 vor, dann musst du vorher 20 irgendwie wild aussortieren oder wie auch immer und hast jedes Mal ein anderes Gefühl. Ah, Dominion ist so ein Spiel, wo ganz, ganz viele verschiedene Karten dabei sind. Ich glaube, so 30 verschiedene Karten. Und jede Karte gibt es 10 Mal. Und wenn eine Karte mitspielt, dann nimmt man diesen ganzen 10er-Stapel und legt sie halt entsprechend aus. Und das macht man mit 10 verschiedenen. Da kommen noch ein paar Geldkarten und ein paar Punktekarten dazu. Und man beginnt immer mit 10 Handkarten. Und davon sind 7 einfache, billige Kupferkarten, die ein Geld wert sind. Eine Geldeinheit. Man sagt auch immer im Spiel gerne Geld. Gib mir Geld. Gib mir ein Geld. Und 3 einfache Anwesen, die halt jeweils auch einen Punkt wert sind, die am Anfang schon dein Deck verstopfen, weil mit den 3 Karten kann man nichts anfangen. Die will man eigentlich nur ablegen oder loswerden. Am Ende brauchst du aber die Punkte. Und dieses Spiel ist, wow, eines der wenigen Spiele auch der letzten Jahre, wo du vorhin schon gefragt hast, ob es Überschneidung zwischen Spiel des Jahres und deutschen Spielepreis, also den Zuschauerpreis gab. Das war ganz sicher eins davon. Und das war im Jahr 2010? 9. 2009 ist Dominion tatsächlich auf den ersten Platz gelandet. Und das Spiel ist von Donald Vaccario, ein US-amerikanischer Spieleautor. In Deutschland erschienen bei Hans im Glück.
Oho.
Und das, was ich gerade erzählt habe mit dem variablen Spieleaufbau, ist ja der eine Mechanismus, das sind verschiedene Sachen da, aber ich habe ja auch am Anfang nur 10 Karten und während meines Zuges kann ich Karten dazu kaufen. Und ich kann selber entscheiden, welche dieser Karten in mein Deck kommen. Mhm. Und wenn ich einmal ausgespielt habe, kommen die Karten auf den Ablagestapel, wenn alle 10 Karten durch sind, was ja, wenn man in 2 Runden jeweils 5 Handkarten auf der Hand hatte, habe ich gar nicht erzählt, aber es ist so, schon nach 2 Runden der Fall, dann mischt man diesen Stapel auch mit allen neuen Karten, die man gerade gekauft hat und hat einen neuen Nachziehstapel, von dem man sich 5 Karten zieht. Und diesen Mechanismus nennt man Deckbuilding.
Ja.
Was früher, also es ist, war Deckbuilding etwas, was vor dem Spiel passiert. Ganz klassisch 1994, 95 Magic the Gathering, dieses Sammelkartenspiel. Da musste man sich vorher Karten kaufen oder ganze Sets kaufen und vorher, bevor man mit jemand anders an einen Tisch sich hinsetzt, ein Deck zusammenbauen. 2009 hat dieser Typ sich gedacht, lass uns daraus doch ein Spiel machen. Und zwar das Zusammenbauen wird zum Spiel. Mhm. Und dieser Mechanismus, den gibt es relativ häufig jetzt, Deckbuilding.
Das sind ja wirklich also schon viele so Fachbegriffe, ne? Also ich meine, du gehst ja schon ziemlich analytisch ran und du siehst so ein Spiel natürlich dann auch durch deine Erfahrung, durch eine ganz andere Brille als so jetzt so einer wie ich. Ne? Du kannst sofort sagen, ah, guck mal, da haben wir wieder so ein Deckbuilding-Spiel, ne? Und da haben wir wieder so einen variablen Spielplan und sowas, ne?
Genau.
Und das wird kombiniert und sowas, ne? Hat er geschickt gemacht hier, der Spieler Heini da, ne? Und das ist ja ganz interessant. Und das heißt, welche, wenn du jetzt dann auf deine 200 Spiele zurückblickst oder auf dein Spiel hinabblickst, weil du wahrscheinlich auf einem großen Berg von deinen Spielen gerade sitzt, ja, wo du auch immer diese hortest, hast du da irgendwie so einen Container gemietet, so einen Hangar oder?
Also die meisten Menschen haben ja irgendwelche Hobbys und dafür haben sie Schränke. Also so, was ich für, es gibt sowas auch wie Regale. Und was sich für Brettspiele sehr gut eignet, genauso wie für Vinyl, sind die üblichen Kallax.
Ja.
Oh, ich sag jetzt nicht, wo es die gibt, bei den 4 Buchstaben.
Unser Shoutout zu unserem schwedischen Sponsoren.
Genau. Und da passen die wunderbar rein. Ich habe aber auch noch ein ganz, ganz altes Regal von diesen schwedischen Möbelbauern, was nach oben hin schmaler wird. Also unten relativ tief und dann wird es nach oben immer schmaler von der Tiefe. Also unten sind es vielleicht 30 Zentimeter, oben sind es nur noch 10 oder so. Mhm. Und dieses Regal habe ich für meine erste Wohnung in Jülich bekommen,
War das eine Pyramide?
Was?
War das eine Pyramide? Weil ich könnte mir gerade vor, für welche Art von Behausungen solche Regale, die nach oben sich chronisch verjüngen, praktisch sind.
Es sieht einfach cool aus, weil das ja an den Seiten einfach nur so ein Bogen nach oben ist. Der du kennst dieses Regal auch, das steht ja, links ja. In meinem Zimmer. Und das stand früher bei Nina im Bad. Shoutout zu Nina und ihrem Bad.
Da waren vorher so Kosmetikartikel drin.
Zum Beispiel. Oder auch Handtücher und so, was man so im Bad stapelt. Ne?
Ja, klar, was man so hat. Ja, das ist genau. Interessant.
Und da sind meine Brettspiele drauf. Also da sind meine Brettspiele drauf und im Kallax. Und wir haben mittlerweile ein neues Kallax, das im Wohnzimmer steht. Und das stehen jetzt auch schon in zwei Fächern, diesen 4x4, ne? Brettspiele drin. Und es sind so viele Brettspiele, dass ich mittlerweile 20 oder so oder 40 aussortiert habe, die einfach nur hier rumgegammelt sind, die weg müssen. Das ist nämlich mein nächstes Problem. Ich habe mittlerweile viele, die ich gar nicht mehr spielen werde.
Ja, das ist natürlich so bei so vielen Spielen, wann kommt man schon mal dazu? Und man braucht ja auch Menschen, mit denen man spielt. Man muss sich halt mal verabreden und wenn es nicht gerade spielt, dass man zu zweit oder so spielen kann.
Genau.
Die meisten machen
in der Pandemie war das natürlich auch ziemlich blöd, wo man sich auch 2020 kaum mehr getroffen hat. Und da hat man dann angefangen zu versuchen, über Skype zu spielen oder so.
Mm, ja.
So, indem man den anderen quasi etwas schickt, was sie ausdrucken können. Und dann kann man irgendwie gemeinsam an irgendwas zusammenbasteln. Mm. Das hat bei dem Spiel, wie hieß es noch? Der Kartograf, sehr gut funktioniert.
Der Kartograf.
Das ist ein großartiges Spiel, was vor ein paar Jahren rauskam, genau. Frag mich nicht nach dem Autor, also, den habe ich jetzt gerade leider nicht parat.
Graf Kato vielleicht.
Och, Mensch.
Leute. Kristallweizen, das war wirklich schmackhaft. Und ich wollte
der Kartograf ist von Jordi Aiden.
Ja. Shoutout.
Wusste ich nicht.
Zu Jordi Aiden. Heute
hat auch keinen deutschen Wikipedia-Artikel.
Noch und nöcher.
Apropos Autoren. Also ich weiß, wir gehen jetzt langsam gleich in die letzte Runde.
Ja.
Aber ich könnte tatsächlich noch viel über Brettspiele erzählen.
Ja, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Episode, jetzt nicht direkt im Anschluss, aber wir kommen
ich
schon
nochmal drauf. Ich glaube auch, das ist vielleicht ein netter Einblick in meine Welt jetzt gewesen. Auch die Welt, jetzt vielleicht für die Leute, die sich tatsächlich noch ein bisschen einlesen wollen, boardgamegeeks.com. Das ist das IMDb, also IMDb für Filme, ist boardgamegeeks.com für Brettspiele. Da findet man tatsächlich alles und auch unglaublich systematisch aufbereitet. Bis vor ein paar Jahren war diese Webseite potthässlich, weil das so ein Design aus den 90er Jahren waren und die früh angefangen haben. Und mittlerweile haben die eine zweite Version gemacht, aber dahinter ist immer noch etwas krude System. Aber dort haben nicht nur Brettspiele jeweils eine Seite. Dort hat jeder Autor eine Seite, jeder Illustrator hat eine Seite, jeder Verlag hat eine Seite und jeder Mechanismus. Also da habe ich mich heute noch ein bisschen eingelesen. Ne? Welche Mechanismen mag ich eigentlich, ne? Wenn ich mir jetzt so die Liste angucke. Und jeder, der sich dort einen Account macht, kann sich eine eigene Collection anlegen. Also daher weiß ich überhaupt, dass ich 200 Spiele habe, weil ich stehe ja nicht vor meinem Regal und zähle. Ist ja albern. Beziehungsweise, wenn man die Erweiterung rauslässt, das ist noch etwas, was Brettspiele besonders macht. Man kann Erweiterung kaufen. Bei Siedler von Catan damals die Seefahrer-Erweiterung. Damit fing alles an.
Ja, da kann ich mich, glaube ich, auch noch erinnern.
Das war 96,
ein Jahr später. Ausgestiegen, ja.
Genau. Da, mit Catan haben die Leute gemerkt, wir können eine Marke pflegen. Und das tun sie bis heute noch. Die Catan GmbH kümmert sich darum. Auch wenn das Ganze bei Cosmos verlegt wird. Erweiterung. Mit Erweiterung kann man Geld machen. Wenn man einmal ein Spiel eine ordentliche Stückzahl verkauft hat, dann lohnt sich es auch eine Erweiterung zu machen, weil sich ein gewisser Prozentsatz der Leute, die das Originalspiel haben, auch die Erweiterung kaufen werden.
Ja, das ist ja genauso wie wenn man bei Schallplatten nochmal die Deluxe Edition und sowas rausbringt und
allen
anderen Branchenmarken marketingtechnisch.
Genau, und da gibt es auch die verschiedensten Erweiterungen, more of the same, sagt man oft,
ja.
Wenn einfach nur was dazugekommen ist, aber es bringt eigentlich nicht viel. Oder halt Spiele, die das Spiel nochmal komplett auf den Kopf drehen und ganz anders machen. Ein schönes Beispiel ist das Backbuilding Game, Erweiterung von Deckbuilding, Karten. Da hat man Sachen, Tokens, also hier, keine Ahnung, wie ein
Torus. Ja, kleine, was das heißt, was man so handelt oder so.
Ja, oder so, was man
mit Weizen drauf ist
oder einsetzt oder mit, damit ne, sonst was tut. Die packt in ein Säckchen und muss sie aus einem Säckchen rausziehen.
Ne? Wie bei Scrabble, die Buchstaben.
Ja, genau, das war auch schon ein ein Backbuilding-Game, wobei nur ein einziger Back da war und deswegen, ja, es wurde nur aus einem Sack gezogen. Beim Backbuilding hat natürlich jeder einen eigenen Sack.
Zack, zack. Ja, jeder greife bitte nur an seinen eigenen Sack und an die Nudel des Vorderpads.
Ja, wenn das mag.
Ja, gut, das sind auch andere Arten von Spielen, zum Beispiel hier Twister.
Oh.
Fällt mir da ein. Das ist ganz.
Das sind Partyspiele. Davon habe ich fast gar nichts, Mitch. Also, ich glaube, ich mag Partyspiele nicht.
Ja, dafür braucht man ja auch so eine Art.
Auch Tabu und so ein Mist.
Ja, also. Ich
gar nicht.
Das ist natürlich was Schönes, wenn man ganz ungezwungen mal zusammenkommen möchte und einfach mal ein Spiel in die Mitte stellt und sagt, wir haben jetzt mal ein bisschen Spaß und ohne großartiges Tamtam machen wir jetzt unser Spieleprogramm, ne?
Genau. Genau,
aber es hat natürlich nicht so den Tiefgang, natürlich. Und,
natürlich nicht. Auch nicht das, was ich morgen erleben werde. Das kannst du dann nicht vergleichen. Ich treffe mich mit einem Kollegen, den ich jetzt lange nicht gesehen habe. Also lange vor der Pandemie haben wir uns gesehen, zu irgendeinem Silvesterfeier bei ihm. Und er bringt das Detectives mit, was bei Pegasus rausgekommen ist. Und das ist ein Krimispiel, wo man halt Kriminologen spielt. Jeder hat andere Fähigkeiten. Und man muss mit dem Spielmaterial rausfinden, was in dem Fall passiert ist. Es gibt 5 Fälle, die bauen aufeinander auf. Sachen aus dem ersten Fall sind für später relevant. Man muss sich Notizen machen, man muss im Internet recherchieren. Es gibt eine eigene Datenbank von dem Spiel. Also ohne Internet geht das Ding gar nicht. Und dafür müssen wir uns auch vorbereiten und nochmal die 12-seitige Anleitung morgen früh lesen,
okay, also
damit das losgehen kann.
Das kann ich ja noch. Das ist ja noch, das verhält sich ja noch im Rahmen so, ne? Also
genau.
Das finde ich jetzt auch, allein von dieser kurzen Beschreibung kannte ich jetzt noch gar nicht das Spiel. Also ich bin jetzt auch nicht bei den Geeks und guck da dauernd. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so im Thema. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel interessant. So von, das würde mich jetzt vom Thema her interessieren. Mhm. Ich bin gar nicht so sehr, ja, diesem ganzen Handelsthema, so Firmen. Ja, das hat mich jetzt irgendwie so von, auch bei Computerspielen nicht so sehr.
Dieses Wirtschaften meinst du?
Ja, dieses Wirtschaften.
So, hier Ressourcen holen, daraus was anderes machen und anderen Leuten was wegnehmen und so.
Ich glaube, da gab es auch im Zuge von Katan ganz viele, die da auf diesen Zug auch aufgesprungen sind und dass das dann irgendwann auch ein bisschen Überhand hatte ich zum Beispiel das Gefühl. Es gab nur noch diese Handelsspiele. Was ist zum Beispiel, wo wir gerade auch bei Kinderspiel des Jahres sind? Ich weiß nicht, ob das ein Kinderspiel des Jahres war, aber das, was ich jetzt zuletzt auch mit meinen Kindern gespielt habe, Stone Age. Also das ist schon ein bisschen länger her, weil jetzt auch nicht mal in dem Alter unbedingt sind, aber das ist ja so ein
Stone Age Junior, oder?
Ja, das wird es wahrscheinlich sein, genau. Da muss man so Mammutszene handeln und so Hütten und sowas.
Sich bauen. Genau. Das gibt es auch als großes Spiel und das war dann auch mal Platz 1 beim Deutschen Spielepreis.
Ah ja.
Und ein paar Jahre später kam dieses Stone Age Junior raus und ich weiß noch, dass ich das, glaube ich, empfohlen habe. Ob dir, weiß ich nicht.
Das kann es sogar sein, ja. Und du hast bestimmt, glaube ich, auch Leo geht zum Friseur empfohlen.
Oh ja, das kam beides im gleichen Jahr raus. Schade, dass nur einer von den beiden gewinnen kann.
Da ist es aber vorher, dass einer von beiden gewinnt. Da sind wir auch wieder bei einem anderen Spielprinzip, von dem du bestimmt auch den Fachbegriff kennst.
Ja.
Also ich würde das jetzt unter die Kategorie, alle spielen zusammen gegen das Spiel.
Oh, ein kooperatives Spiel.
Ein kooperatives Spiel, danke.
Ja, da gibt es jetzt ganz viele von. Zum Beispiel die Exit-Reihe, ne?
Oh, und wie durch Zufall hat er gerade ein Exit-Spiel in der Hand und hält es in die Kamera.
Ja, oder ein Unlock. Davon gibt es nämlich auch mittlerweile ganz viel. Unlock.
Also nicht jemanden anlocken, sondern etwas aufschließen.
Ja, genau. Ja.
Also auch sowas wie ein, wie heißt es, diese Escape Rooms, ne?
Genau. Da rauskommt, so. Richtig, darum geht es. Es sind Exit-Spiele, beziehungsweise Escape-Spiele ist das der richtige Begriff, weil tatsächlich Exit sich im Kosmos halt gesichert hat. Genau. Hi. Und die sind auf diesen Hype aufgesprungen, der Escape-Spiele. Und die beiden, Inka und Markus Brandt, das sind die Autoren von Exit, die sind da wirklich sehr, sehr erfolgreich mit. Die beiden haben übrigens auch ein schönes Handelsspiel in einem mittelalterlichen Dorf namens Village gemacht, was ich sehr mag. Aber als ich das zu oft mitgebracht habe in einer Spielerunde, sagte meine Kollegin auch, bring doch bitte nicht, was wir damit vor, wir da handeln müssen.
Ja, Shoutout zu deiner Kollegin.
Ja, hallo Anna, wenn du das hier hörst, du warst gemeint.
Wir spielen ja demnächst bei Scrabble zusammen, Anna. Oder Memory.
Ich glaube, ein Exit haben wir damals auch noch zusammen gespielt. Und genau.
Ich wollte nur ganz kurz, ich bin nämlich vorhin extra in den Schuppen gegangen, bin auf eine Leiter gestiegen, die zwischen, in einem ganz kleinen Zwischenraum zwischen Fahrrädern, alten Kinderfahrrädern und Regal stand, sodass ich die Leiter gar nicht richtig ausklappen konnte, sodass ich unter Einsatz meines Lebens diese nicht fachmännisch aufgestellte Leiter erklommen bin, dann eine Korbkiste mit schweren Spielen über meinem Kopf sicher zu Boden gleiten ließ. Ne? Und dann, das habe ich jetzt unter Einsatz meines Lebens da rausgeholt. Um ein Kindheitstrauma meinerseits noch mal kurz anzusprechen.
Und lass mich raten, das hat was mit dem Trostpöppel zu tun.
Nein, das heißt nicht Trostpöppel. Das ist noch schlimmer, das heißt Trostnippel.
Nippel.
So, und das Spiel heißt Trivial Pursuit.
Da gab es ein Stückchen.
Ja, genau. Also, dass es wirklich Trivial Pursuit heißt und auch so ausgesprochen wird, das wusste kein Mensch in Deutschland in den 1980er Jahren.
Was haben die gesagt?
Also, in meiner Familie wurde Trivial Pursuit gesagt. Das ist schon mal gar nicht
schlecht.
Aber ich glaube, es heißt Trivial Pursuit. Ne? Mhm. Und klar, trivial, es geht ja um diese Wissensfragen. Ne? Also, das ist halt einfach allgemein, bis man weiß es oder man weiß es nicht. Ich mache gerade das Spiel mal auf. Es ist schon lange nicht mehr auf gewesen. Das Schöne an diesem Spiel ist, es ist die Original, also nicht Original, aber es ist die Erstauflage. Ups, das Spiel wurde jetzt gerade in zwei Teile zerbrochen. Es wurde schon sehr oft auseinandergeklappt und es hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Es muss schon mal geflickt werden. Früher hat man, ich weiß nicht, das hat meine Oma zum Beispiel gemacht, die Spielesammlung, Halma und was sie da alles hatten. Die hatten alle so Pflaster in der Mitte, um die zusammenzuhalten. Als Klebeband.
Ja, die sind. Die Deckel sind immer auseinander aus dem Leim gegangen und so, ne?
Ja, das passiert übrigens heute auch nicht mehr. Knickt und so. Und das ist ja dieses Wagenrad, ne? Dieser große, also quasi die große Version dieses Behälters, des Spielfeldes.
Viel Platz für nix wird man es heute benennen.
Ja, das stimmt eigentlich, ne? Und da sind halt diese Symbole drauf. Es gibt verschiedene Kategorien des Wissens. Am Ende geht es ja nur darum, wer als Erster dieses Rädchen voll hat mit seinen Wissensecken. Die hießen bei uns halt Nippel. So, und jetzt kommen wir zum Thema Kindheitstrauma. Da haben wir schon mal die Geräusche des Spielmaterials. Mhm. Ich bin ja geboren 1977 und ich habe noch zwei ältere Brüder. Also 10 Jahre und 9 Jahre älter. Mhm. So, und häufig hat man dann so Spiele gespielt, ist vielleicht gar nicht so diese Kinderspiele, aber dann habe ich auch mitgespielt bei den Spielen, die so meine Familie halt so gespielt hat dann schon, ne? Da hatte ich natürlich mit, wann kam das raus? 85, also mit 8 oder 9 Jahren, aber wenn wir uns das gekauft haben, vielleicht mit 86, da hatte ich jetzt nicht so unbedingt eine Schnitte bei Trivial Pursuit.
Ja.
Also habe ich ein Trostnippel-Trauma, weil für mich wurde extra der Trostnippel erfunden. Und da sind wir auch wieder beim Thema aus Alufolie, lieblos zusammengeknüttelt. Ja, bekam ich dann am Ende wenigstens diesen Trostnippel. Lustig auch, weil unsere Familie mit Nachnamen Trost heißt.
Ja.
Und da waren aber solche Fragen dabei und ich würde jetzt einfach mal sagen, Ant, du würfelst jetzt mal. Würfel mal, was hast du gewürfelt?
3.
3, okay. Auf welches Feld ziehst du? Also du kannst jetzt ziehen auf braun oder auf pink. Braun ist Kultur und pink ist Unterhaltung.
Ja, pink natürlich. Wir sind doch Unterhaltung hier.
Ha. Welches Land veranstaltet 1983, und das ist jetzt, guck mal, wir hatten das Thema vorhin, da ist jetzt wirklich zufällig, aleatorisch hier sozusagen gezogen, welches Land veranstaltet 1983 den Grand Prix de la Chanson, der früher so hieß und jetzt mittlerweile ESC?
Ja, Schweden.
83?
Ja, wer soll es sonst gemacht haben?
Aber haben doch irgendwie in den 70ern gewonnen, ne?
Ja, aber danach kommt es doch irgendwann wieder.
Also ich würde sagen, also ich habe jetzt noch nicht auf die Antwort geguckt, aber ist es nicht Deutschland? Weil 1982 hat doch Nicole gewonnen, oder?
Ach, wer weiß denn sowas, dass es 82 war, das ist ein bisschen Frieden.
Ja, die Bundesrepublik. Also das war hier, guck mal, das ist noch der
hieß. In München sogar.
Aber da, ja, das ist interessant. Aber hier, das fiel mir gerade ein, weil das könnte, ne?
Aber mit Schweden war ich gar nicht so verkehrt. Schweden war 85.
Ah, okay. Wir hatten da gewonnen, 84.
84 hat, Harry's, eine schwedische Band, die aus 3 Brüdern besteht, Per, Richard und Louis, also die Harry's, und die haben Didgeloo, Didgeley gesungen.
Ah, ja, ein Klassiker, ein Gassenhauer.
Ein Klassiker, der keinen Wikipedia-Artikel hat.
Okay.
Im Gegensatz zu ein bisschen Frieden. Das ja, hat das, ein Wikipedia-Tipp.
Das glaube ich, ja. So, jetzt bin ich dran, weil du ja verkackt hast.
Ja,
ich
bitte.
Ich würfel jetzt auch mal. Ich stehe auf dem anderen Feld. Ich habe gelb und jetzt würfel ich eine 5. Kann noch mal würfeln. Ich komme auf ein Würfelfreifeld. Und dann würfel ich eine 1 und komme auf grün. Da habe ich Wissenschaft und Technik. Welche Farbe hat Yak-Milch? Ist das das Zeug, was Luke Skywalker in diesem einen neuen Teil trinkt?
Gut möglich.
Direkt aus der Zitze? Oder? Nee, so schlimm was nicht. Yak-Milch. Ich sag mal gelb. Und? Rosa. Okay.
Aha.
Also, wenn du demnächst denkst, lecker Erdbeermilch, dann könnte es sein, es ist Yak-Milch. Komm, noch eine Runde noch. Mal gucken, ob du bist auf dem Nippelfeld.
Also bei dir hat man jetzt übrigens gerade gemerkt, dass man den Mitspieler gar nicht braucht. Man kann sich die Fragen auch selber stellen.
Ja, das stimmt, aber dann ärgert man sich ja nicht, weil der Mitspieler so viel Nippel hat. Und,
genau, zum Trostnippel muss ich natürlich auch noch erzählen, dass ungefähr 10 Jahre später wahrscheinlich, irgendwann mit 13 oder so, war ich bei dir zu Besuch und deine Brüder waren auch zu Hause. Und was kam auf den Tisch?
Triple Pursuit?
Ja. Wir haben auch drunter und drüber von Klaus Teuber gespielt. Das Spiel, was er gemacht hat, mit dem er den deutschen Spielepreis, der Spiel des Jahres schon vor Catan gewonnen hat.
Also mit diesen Treppen, ne? Oder?
Das mit diesen Schildbürgerstreichen.
Warte mal eben, ich habe da noch was in der Kiste.
Eieiei, drunter und drüber. Das war so ein, auch so ein Plättchenlegespiel. Man hat von irgendwo angefangen, eine Mauer zu bauen. Irgendwo musste, glaube ich, öffentliche Toiletten überbauen oder so.
Ah ja, ich glaube, ich weiß
es. Sowas.
Und das haben wir bei dir auch mal gespielt.
Ein Rathaus mit ohne Fenster und gebaut und irgendwie sowas. Man konnte auch wieder überbauen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ja.
Ja, ich habe das, glaube ich, ich kann sein, dass es das noch in der anderen Kiste ist, die auch im besagten Schuppen noch oben steht auf dem Regal. Das, was da in der Kiste noch lag, war Risiko Deluxe. Das haben wir auch oft gespielt, so zur Abi-Zeiten.
Haben wir aber später, aber nicht mit deiner Familie gespielt, sondern dann mit der Clique. Das war dann schon ein bisschen cooler. Risiko geht übrigens auch nicht zu den Autorenspielen. Zum einen ist der Autor nicht wirklich bekannt, glaube ich. Und zum anderen hat es das Problem der Player Elimination. Das heißt, Spieler fliegen raus. Und es hat kein klares Ende. Also einer muss irgendwann alle...
Warum ich mich die ganze Zeit so gelangweilt habe, weil ich immer als Erster rausgeflogen ist. Und alle haben 5 Stunden in meiner Küche gesessen und weitergespielt.
Und ich kann mich erinnern, dass ich die Braunen vernichtet musste, aber ich habe die Blauen vernichtet und... Hab mich gefreut, aber ich hatte dann tatsächlich den falschen Auftrag.
Also, aber das ist doch irgendwann geändert worden, weil es zu martialisch war, nicht vernichten sie.
Ja, man befreit die Länder.
Dann befreien sie die Länder.
Von den Blauen. Ja, ja. Auch schön. Befreien sie die Ukraine vor den Russen.
So zum Beispiel, ja. Also ist da so eine Karte da drin? Darf man heute noch Risiko spielen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Irgendwie sind so, die haben
keine
so Geschmäckle, sage ich mal, solche Spiele.
Ja, ja. Eines der beliebtesten Spiele der letzten
Unschuld
Jahre ist ja auch Pandemie.
Pandemie,
ein Spiel,
ja,
von Matt Leacock, in dem man gegen den Virus kämpft oder 4 verschiedene Viren und Heilmittel herstellt. Und das Ganze mit Z-Collection, dass man Städte abreißt, Menschen heilt und zwischendurch halt Karten von Städten sammelt, die man verschieden einsetzen kann, entweder für Flüge oder für Heilmittel oder zum Bauen von Forschungseinrichtungen. Und davon gab es ein Legacy-Spiel, aber über Legacy-Spiele reden wir mal anders mal.
Ich wollte gerade fragen, ob das auch, also können wir vorstellen, dass Pandemie auch ein Player-Elimination-Spiel ist?
Nein, ist es nicht, es ist ein kooperatives Spiel.
Ach, guck mal. Ja, das
würde, also du kannst das Problem natürlich umgehen. Du spielst gegen das Spiel, ne? Das ist, und das irgendwas wird eliminiert, aber nicht die anderen Spieler.
Ein Legacy-Spiel haben wir jetzt letztens den Kindern geschenkt, haben wir auch ein paar Mal gespielt. Also es ist nämlich dieses Zombie-Spiel.
Ah, sehr großartig.
Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du mir, glaube ich, beigebracht, Legacy-Spiel. Das heißt Legacy, weil das quasi den Spielstand sich merkt, ne? Und darauf weiter beim nächsten Mal weiterspielt auf diesem.
Genau, genau. Das hat ein Gedächtnis, ne? Ein Vermächtnis wird gebaut.
Vermächtnis, das Wort, ja.
Das heißt ja Legacy. Und genau. Also meist ist man ist es auch mit einer Kampagne verbunden und am Ende der Kampagne kann man das Spiel nicht mehr spielen. dann ist es durch. Ne? Bei Pandemic Legacy hat man 12 Monate gespielt. Jeden Monat kann man maximal 2-mal spielen, wenn man beim ersten Mal verkackt hat. Und dann ist es durch. Und das haben wir lange vor der Pandemie angefangen, aber in der Pandemie haben wir in einer Runde, in einer Dreierrunde, festen Runden braucht man nämlich auch immer mit den gleichen Leuten zu spielen, das Spiel zu Ende gespielt und ja, besiegt. Und Pandemic Legacy Season 2 habe ich gekauft, aber noch nicht angefangen. Da haben wir uns nur die Einleitung mal angeschaut. Also man kann so ein Einleitungsspielchen spielen, aber noch nicht das wahre Legacy-Spiel. Und ganz neu ist Pandemic Legacy Season 0. Das kam vor zwei Jahren raus. Und das spielt in den 60er Jahren und man spielt US-amerikanische gegen russische Spione.
Ja, sozusagen das Prequel.
Genau, als Prequel, genau.
Kurios. Ja, also das ist wirklich die wunderbare Welt der Spiele und ich bin wirklich sehr begeistert, was es alles gibt. Und wenn man sich einfach mal darauf einlässt, auch mal neue Spielformen zu entdecken,
ja,
kann man, glaube ich, nur gewinnen im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Weil Spielen, der Mensch ist ein Spieler, der Homo Ludus. Er lernt auch immer wieder was beim Spielen, Sozialverhalten und sonstige Dinge. Er trainiert sein Hirn, er ist aufmerksam, man macht was mit seinen Händen. Im Gegensatz bei Computerspielen, da hat man nur so einen Joystick in der Hand oder so ein Gamepad. Oder wie man die Controller nennt man sie doch heute. Ah, ich bin doch so nicht ganz so alt.
So, jetzt muss ich doch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind jetzt da schon bei. Aber es ist ja so interessant.
Ach,
heute.
Komm,
heute
auch so interessant.
Eine halbe Stunde das Laberprogramm, was wir eigentlich für eine Viertelstunde geplant haben, ging eine halbe Stunde. Deswegen haben wir jetzt noch eine Viertelstunde von unserem eigentlichen Programm. Also ich muss mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Weil du das gerade sagst, was man ja nicht digital machen kann. Ich habe ja viel mit jungen Menschen zu tun, so Digital Natives.
Ja, genau.
Heute war der letzte Tag vor den Ferien, da hieß es natürlich, könnt ihr das spielen? Ja, und dann sage ich, ach, eigentlich möchte ich mit euch 2 Stunden knallhart Unterricht machen, aber ach, wenn er mich so nett fragt, dann frage ich
jetzt
was anderes ein und dann spielen wir ja trotzdem. Ne? Und dann habe ich gefragt, ja, was wollt ihr denn spielen, liebe 9a? Und da haben sie ein paar Sachen an die Tafel geschrieben und das eine, da haben sie abgestimmt, lustigerweise unverwüstlich ist auch in meinem Klassenzimmer Pyramide, obwohl die auch den Klassiker mit Dieter Thomas Heck, ne, gar nicht mehr kennen aus dem ZDF.
Verstehe.
Die schreiben die Begriffe auch gar nicht mit Pyramidenform an die Tafel. Ich sage, Leute, wisst ihr, warum das Pyramide heißt? Man muss das in die Pyramidenform an die Tafel schreiben. Aber egal. Das haben die später gespielt, darauf gehe ich gar nicht ein. Aber weil du es gerade sagtest, das ein Spiel, was sie vorgeschlagen haben, ich weiß es nicht, hieß irgendwie Make a Meme oder so. Also das ist einfach online, auch kooperativ. Hätte ich das vorher gewusst. Also es ging einfach darum, dass jeder an seinem Handy sitzt.
Ja.
Ich weiß nicht, die Klasse spielt was zusammen. Und was schlagen sie vor? Etwas, wo jeder auf sein scheiß Handy guckt. Und man kriegt ein Meme. Also jeder kriegt ein Meme und man muss es beschriften. Und dann hat man irgendwie 1,5 Minuten Zeit, um sich was Originelles einfallen zu lassen. Und dann werden alle Memes allen Mitspielern gezeigt. Die loggen sich da so ein, wie bei so einem Kahoot oder so, ne? Diesen Online-Spielen, wo jeder irgendwie mitmachen kann. Ne? Mhm. Also an sich ein schönes Konzept, weil das so kann man ja natürlich, erweitert man natürlich die Art und Weise, wie man miteinander spielen kann. Ne? Und nutzt diese digitalen Vorteile eigentlich auch. Ne? Also zu was Gutem, zu was Neuem. Gut. Aber dann kriegt man diese Ergebnisse angezeigt und man muss sich halt bepunkten, einfach Daumen hoch, Daumen runter oder M-E-H, meh, ne? Also das ist so was ein bisschen lame ist oder so, wie wir junge Leute sagen. Ja, dann lief es aber darauf hinaus, dass sich einfach alle beleidigt haben, weißt du?
Ja.
Das ist ehrlich. Natürlich, wenn da so, muss man dann beschriften, irgendwelche Gesichtsausdrücke bei diesen Memes und dann guckt er so und so, wie wenn er die und die sieht, ne? Und dann, lustig. Und wenn der und der einen Witz in der Klasse gemacht hat, dann machen die, und dann ging es irgendwann auch mal unter die Gürtellinie und hab gesagt, liebes katholisches Gymnasium, wir spielen dann doch lieber Pyramide, oder? Gut. Ja, das ist Homo Ludens, Homo Tipsens, unser Handy, oder was?
Ja, aber die kommen auch wieder zurück, ne? Die sind ja jetzt in diesem kritischen Alter, wo man erstmal das Spielen verlernt und oder auch andere Dinge ausprobiert und dann kommt man oft zurück. Der durchschnittliche Besucher der Spielemesse in Essen ist, glaube ich, Mitte 40, würde ich sagen. Also ich bin da jetzt gerade im guten Alter und es gibt genug, die älter sind als ich. Und natürlich gibt es auch neue Leute und auch natürlich junge Familien, die so eine Spielemesse besuchen, die mal von Donnerstag bis Sonntags geht. Und ja, das wird schon wieder. Die Kinder sind nicht verloren.
Durchschnittliche Besucher im Lego-Store.
Ja, auch das. Und
weißt du, was letztens auch verstärkt gesehen wurde? Dass im Spielzeugläden 10-jährige Kinder stundenlang vor diesen Regalen mit den He-Man-Figuren stehen.
Ach.
Warum stehen sie da?
Nee, weil es einen neuen Film gibt, oder?
Weil Väter warten. Papa, was guckst du diese scheiß Figuren an? Komm endlich mal.
Das ist ja verrückt. Ja. Ich muss noch was zum Thema Quiz sagen, weil ich kann keine Sendung durchgehen lassen, wo Trivial Pursuit erwähnt wurde, ohne das richtig gute Quiz zu nennen, was wir jetzt gerade haben. Auch ein kooperatives Quiz.
Ja.
Zudem auch schon, glaube ich, 2 Erweiterungen mit neuen Fragen, also More of the Same, rausgekommen ist. Und zwar das Kneipenquiz.
Kneipenquiz finde ich gut. Also beide Komponenten.
Genau. Genau. Das ist ganz nett aufgemacht, wie so ein Tresen ist dieses Spieleschachtel aufgebaut und man klappt die auf und kann dann die Fragen hinstellen und man spielt kooperativ gegen Flaschen. Und es gibt verschiedene Arten von Flaschen, also von Stärken, die dann entsprechend mehr Punkten pro Frage, die sie ja die Flaschen nicht selbst beantworten, sondern virtuell, die sie erringen könnten. Ja? Mhm. Und bei dem Spiel geht es darum, auch gegen die Uhr 5 Fragen in einer gewissen Zeit, ich glaube 3 Minuten oder so, alle zu beantworten. Und zwar kooperativ. Mhm. Wie man das heutzutage auch, wenn man montags zum Kneipenquiz geht, auch in der Kneipe macht. Da hat ja jeder Tisch einen Zettel, einen Stift und alle kriegen eine Frage gestellt, die ganze Kneipe, und am Tisch wird beraten, was ist die Antwort, und das wird aufgeschrieben.
Ja, das ist, aber hast du das schon mal gemacht? Also gehst du montags schon immer in die Kneipe?
In der Kneipe habe ich das tatsächlich einmal gemacht, und zwar in Edinburgh.
Damals. Oh, in Englisch.
In Englisch, das war sehr herausfordernd und ich konnte nicht viel beitragen. Die Stimmung war großartig in dem, ja, in dem Knapp, wie dann die Leute auch gefeiert wurden und so. Und wie sie sich gefreut haben, die anderen zu überholen im Punkte-Ranking. Hm. Und im Jameson, wo wir letztens auch gemeinsam waren, okay, passiert das auch regelmäßig, aber ich war tatsächlich noch nie dort.
Ah, ja, guck mal, komm ich dich doch mal wieder besuchen.
Zum Kneipenquiz, genau.
Egal, ob Stammheim oder Bundeskanzleramt.
Genau, also Kneipenquiz kann ich wirklich sehr empfehlen. Rausgegeben vom Moses Verlag.
Ja, ich sehe es gerade.
In jeder guten Buchhandlung.
Das ist ein schönes Spiel. Also wo du ja gerade sagtest, dass du eigentlich solche Spiele nicht so gerne spielst, aber das ist ja eigentlich sowas, ne? Was man einfach mal auftischen kann in geselliger Runde und sagen, wir machen jetzt hier ein schönes Kneipenquiz.
Genau. Das geht ganz locker. Aber das geht meiner Meinung nach auch mit den Exit-Spielen relativ gut. Das kannst du auch schon, also die einfachen. Die haben ja 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich habe hier noch eins fortgeschrittene, die Entführung in Fortune City. Ich habe vorhin im Regal gesehen, da waren noch 3 weitere eingepackt.
Und
die Exits werfe ich wirklich, wenn sie gespielt sind, auch weg, weil man knickt die oder reißt die oder schneidet irgendwas. Ne? Man kann sie nicht mehr mal verwenden.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war so meine Kritik ein bisschen, weil wir jetzt auch häufig gespielt haben mit den Kindern. Die sind super. Also da muss man, manchmal haben wir sie auch in mehreren, wegen der Konzentration, die irgendwann mal nachlässt,
mehreren Sitzungen.
Dann auch in mehreren Sitzungen gespielt. Ne? Also, aber nachhaltig ist das nicht. Ne? Also man spielt, also man kann es auch nicht weiter vererben, sagen wir mal. Oder auch auf dem Flohmarkt verkloppen. Es ist ja einfach verbraucht, das Spiel. Es ist angemalt, es ist durchgeschnitten und so. Das ist,
ja,
das
aber
ist
ich an sich...
Macht
ich habe da viel drüber
das,
nachgedacht. Ich, zum einen, ich habe jetzt einige davon gespielt und einige von den Rätseln, die funktionieren ja nur deswegen, ne, wenn man das mit dem Material macht. Genau, und, muss gucken, und das andere ist,
und so, ne?
Ja, und das andere ist, wie viel Spiele verstauben in Regalen. Also bei mir, wie gesagt, sitzen es 200 und ich habe seit 95, glaube ich, ein, zwei Spiele, die ich nicht mehr spiele oder so, oder beim Unlock zum Beispiel oder zum Adventure Game, zu dem ich gleich nochmal ganz kurz komme, die kannst du weitergeben. Mhm. Ja? Die gebe ich dann auch weiter an die nächsten Spieler. Aber ansonsten verstaubt sehr viel in meinem Regal und das ist auch nicht nachhaltig.
Also ich meine, das ist ja nur in deinem Regal, das ist ja dann nicht auf irgendwelchen, in irgendwelchen Ozeanen.
Ja, aber nicht nur in meinem Regal, sondern in jedem Brettspieler des Landes verstauben die im Regal. Also, ne? Und seien es nur die 20 bis 30 Spiele, die Kinder so haben. Davon verstaubt die Hälfte auch. Die wird nicht so mehr als 5-mal gespielt. Ja, also das ist eben ein Problem des Vielspielers, der will immer neue Spiele haben und hat überhaupt keine Zeit für die alten Spiele.
Ja. Das ist einfach, man zu wenig Stunden am Tag und zu wenig Tage in der Woche und so weiter.
Genau, und es kommen viel viele gute Spiele raus. Also jedes Jahr kommen, ich glaube, 2000 neue Spiele allein in Essen raus im Oktober. Und das ist so wie, ne, wir bringen jetzt die Sachen für Weihnachten raus in Oktober.
Ja.
Für den Weihnachtsmarkt oder für das Weihnachtsprogramm. Und das ist echt irre. 2000, das ist eine unfassbare Zahl.
Weißt du, was wir mal machen, wo du gerade besser essen sagst?
Ja.
Ich krame noch mal raus, und das verlinken wir dann auch irgendwie, das Interview, was ich mal mit dir geführt habe, auf der Messe Essen, im Rahmen unserer alten Bürgerfunksendung.
Oh Mann, wie lange ist das denn her? Das war aber Air Control, oder?
20 Jahre oder so. Ja, Air Control, genau.
Bei der VHS in Gelsenkirchen.
Genau, da sind wir als Bürgerfunker auf der Messe Essen gewesen und wir haben miteinander ein paar Spiele da ausprobiert und ich habe immer zwischendurch mal das Mikro laufen lassen und du hast dich da quasi als damals schon angehender Experte, oder du warst auch schon ziemlich gut, wie hattest du mir gegenüber einen bedeutenden Wissensvorsprung schon? Und das war immer sehr schön, auch immer sehr voll auf der Messe Essen. Ne?
Ja, die Messe Essen ist wirklich immer gut gefüllt. Die letzte Messe Essen war ja noch während der Pandemie, also letztes Jahr im Oktober, also 2020 ist ausgefallen, war dann nur digital. 2021 war gerade vor der vierten Welle, also nach der dritten. Zählen kann ich auch
rückwärts. Pandemie 2.0 und so weiter.
Und da war ich wieder auf der Messe tatsächlich, auch so mit Maske tragen und diesen ganzen Firlefanz und an jedem Tisch stehen dann Desinfektionsmittel und so. Und es war deutlich leerer als natürlich früher, weil die meisten sich gar nicht getraut haben, hinzukommen.
Ja, genau.
Und ein paar Großverlage wie Asmodee und deren Studios, die dazugehören, die sind nicht gekommen. Und das war schon etwas anderes. Ich bin gespannt, wie das dies Jahr wird. Ja, wir haben noch nicht. Ja, ein halbes Jahr. Die gute Dominik Metzler, die wollte ich kurz mal übrigens erwähnen, die plant diese Messe schon seit Ewigkeiten, also seitdem es die gibt. Die hat ja in der VHS in Bonn angefangen, hat letzten Jahren auch im Podcast viel darüber erzählt. Und warum will ich sie erwähnen? Weil sie eine der schillerndsten Frauen in diesem Genre sind oder in dieser Branche sind. Denn ich habe vorhin mal ein paar Autor genannt und abgesehen von Inka Brandt, die mit ihrem Mann zusammen die Exit-Spiele bringt, kennt die Branche eigentlich keine Frau. Keine einzige.
Eine Männerdomäne.
Es ist eine reine Männerdomäne. Und natürlich seit ein paar Jahren schaut man, wie kommt das? Was können wir ändern? Was müssen wir ändern in der Branche? In der Redaktion, das ist auch wichtig. Ein Autor macht sein Spiel nicht alleine. Auch der Illustrator reicht dazu nicht, sondern es braucht immer noch eine Redaktion in einem Verlag. Die Spiele dann überarbeiten. Da gibt es genügend Frauen, aber das ist ja wie bei Kamerafrauen. Wer kennt die schon? Ne? Die sind ja hinter der Kulisse. Mhm. Die stehen ja nicht auf dem Cover oder vielleicht mal in der Anleitung irgendwo unter ferner Liefen. Die einzige Frau, die wirklich berühmt ist berühmt geworden ist, weil sie vor zwei Jahren ein großartiges Spiel, Kennerspiel des Jahres gemacht hat, das ist die gute Elizabeth Hargrave.
Wie heißt die bitte nochmal den Namen?
Elizabeth Hargrave. Ich wollte nicht über Sachen sprechen, die ich nicht kenne, aber die muss ich trotzdem erwähnen. Flügelschlag habe ich nur als digitale Variante für den Mac. Aber Flügelschlag ist ihr Erstlingswerk und auch ein sehr erfolgreiches Spiel. Wie gesagt, es wurde ausgezeichnet und von 4 weiteren Frauen illustriert. Flügelschlag. Wovon die Beth Sobel wohl die bekannteste sein sollte, weil die auch einiges andere illustriert hat. All das heute vorhin noch für euch, recherchiert auf boardgamegeeks.com.
Ah ja, ich sehe gerade sehr ansprechend gestaltete Saison.
Ja, es gibt auch Eichen und so, und das ist echt toll. Und ich kenne eine Bekannte, die ich seit der Pandemie nicht gesehen habe, aber von der ich weiß, die hat das Spiel und irgendwann werden wir uns treffen und es auch spielen. Aber vielleicht gehe ich auch zum Spieletreff und werde es da spielen, denn in Köln gibt es zum Beispiel den Alle-Barber-Club in Nippes. Der trifft sich jeden Mittwoch, will ich seit 10 Jahren hingehen. Ich habe es bis heute nicht ein einziges Mal geschafft. Ich glaube, ich arbeite mittwochs zu hart. Ich habe keine Ahnung. Also mittwochs sind ja keine Eishockeyspiele, ne?
Also wie der legendäre Spieletreff in Gelsenkirchen-Erle.
Ja.
Ist das, ja.
Nur ein bisschen größer. Ein bisschen größer, tatsächlich. Das ist so ein Bürgerzentrum in Nippes und da ist da richtig viel Platz und die haben 2000 Spiele und Alibaba Club. Ich glaube, der kommt ursprünglich aus Nürnberg, der Alibaba Club, aber hat halt einen Ableger hier in Köln. Und das zweite ist, glaube ich, ein Spieletreff, der dürfte aber gerade pausieren während der Pandemie. Bei Wikimedia in Köln-Ehrenfeld, in der Marienstraße. Da gibt es das Wiki-Café. Da gibt es, glaube ich, am Montagabend ein Spieltreff. Aber das müsste ich nochmal recherchieren. Ja, und ich glaube, auch bei euch, egal wo ihr seid, auch dort wird es Verrückte geben, die Spieletreffs veranstalten. Selbst in Edinburgh hatte ich ein Spieletreff besucht.
Ach so, ja auch. Also nicht so ein Kneipenquiz, sondern ein Spieletreff.
Einen richtigen Spieletreff tatsächlich, ja.
Was wurde da gespielt in Edinburgh? Kannst du dich noch daran erinnern? Oder hast du Whisky dabei? Klischee-mäßig.
Ich weiß, dass ich da Attica gespielt habe. Ein Spiel von, ist das von Rainer Knizia? Ich müsste lügen.
Attica. Brauchst du ja nicht.
Bevor wir Attica ist von 2003, das passt. Und es war, nein, von dem guten Marcel André Casasola Merkle. Die
Bayern hat's im Glück. Ja. Marcel André Casasola.
Ja, Casasola ein Podcaster.
Merkle. Ach nein.
Und der ist jetzt unter den eher unter den iPhone-Spielern oder iPhone-Entwicklern gegangen.
Aber was
zusammen
ich
mit
sehe?
Den Coding Monkeys zum Beispiel Carcassonne damals fürs iPad gemacht hat.
Das kenne ich auch noch. Das sind Hexkarten. Ich sehe es ganz genau.
Bei den Attica sind Hexkarten, das ist richtig. Ganz genau. Und es geht darum, eine Stadt aufzubauen.
Genau. Ja. Die Attica, genau, das ist doch irgendwie was aus Rom, ne? Das kennt man doch vom Lateinunterricht oder so.
Ganz genau.
Ich bin begeistert und ich denke, unsere Hörer auch und HörerInnen, unsere HörerInnen auch. So, und weil wir uns jetzt langsam der 1:30 Marke nähern. Also es war ja so ein, ich glaube, der längste Podcast bis jetzt.
Ja.
Wir lassen mal meinen Grammys Rant aus. Ich wollte nur kurz sagen, es ist doch, also was, der Dream Theater hat da Grammy gewonnen. Wir vertagen das. Ich wollte mich einfach darüber auslassen, was ist das? Was soll heutzutage für Grammys da vergeben werden?
Ich wäre da auch sehr interessiert gewesen an deinem Rant. Also.
Ja, das machen wir dann ein bisschen ausführlich, weil da geht es ja auch ein bisschen um Progressive Rock und Progressive Metal. Mhm. Und der Hintergrund ist einfach, dass, nein, ich gönn's Dream Theater. Ich finde, das ist einfach, das sind tolle Musiker. Es ist einfach nicht meine Musik, aber die haben natürlich viele Fans. Ich habe auch schon mal Konzerte von denen gesehen und bei einem bin ich einfach gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Das ganze Gefrickel. Die spielen ja wie Roboter, die spielen ja wie Maschinen und das sind einfach Wahnsinnsmusiker, aber es ist einfach, es ist mir viel zu viel Technik, es ist mir viel zu wenig Herz, weißt du, das merkt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe ja in diesen einen Song, den du mir vorhin gepostet hast, Alien, reingehört
das ist,
und ich dachte auch,
Song. Ja, ja.
Wow, das ist so Prog-Rock auf der einen Seite handwerklich vom Feinsten, ja?
Natürlich, ja.
Auf der anderen Seite aber so, also mathematisch quasi.
Ja, man nennt es ja auch Math Rock, ne? Das ist ja auch genau das, ne?
Ja. Wobei mit Math Rock und mit ein bisschen mehr Gefrickel und Alternative Rock, damit kannst du mich ja locken. Da bin ich ja mit Foals direkt dabei.
Mars Volta.
Mars Volta auch, richtig. Ne? Das sind ja solche Leute, die, die sowas auch zelebrieren. Aber als ich das gehört habe, das war so beliebig, was sie da gespielt haben.
Es ist einfach more of the same. Also wenn man irgendwie ein Dream Theater-Album rauspickt und das ist nach so Rezepten, also fast schon Baukastenprinzip, auf einem sehr hohen spielerischen Niveau. Und ich finde, da sind auch in diesem Stück gute Themen dabei, also so ein Gitarrenthema, was auch harmonisch interessant ist.
Umso ärgerlicher, dass man das verschwendet.
Richtig, es geht einfach unter in diesem ganzen Gefrickel. Und ich wollte das Ganze noch ein bisschen, vielleicht habe ich fürs nächste Mal auch ein bisschen mehr Zeit, mich da noch ein bisschen einzulesen in das ganze Grammys-Thema. Und weil wir vorhin auch über Jurys und Publikumspreis und sowas gesprochen haben. Mhm. Ich habe im letzten Jahr diesen Fall, dass dieser kanadische Mensch, der sehr viel Singles verkauft und dann jahrelang auf Platz 1 ist, The Weeknd, irgendwie sich beschwert hat darüber, dass bei Grammys überhaupt nicht aufgetaucht ist, obwohl er irgendwie so viel verkauft hat wie kein anderer in dem Jahr. Und das ist alles nicht bei rechten Dingen.
Hat er mit dem Echo verwechselt.
Ja, das mit dem Echo, den gibt es ja auch zum Glück nicht mehr.
Der Brecho. Den gab es ja nur für Verkaufszahlen, für nichts anderes.
Genau, das ist für was anderes. Ne? Das, genau, der hätte er wahrscheinlich in Deutschland beim Echo, wäre er ganz vorne dabei gewesen. Ne?
Ja.
Aber dann gibt es natürlich auch noch diese sozialen Komponenten, das heißt, wie viel schwarze Musiker, wie viel Diversität ist überhaupt beim Grammy vertreten und ist das alles noch zeitgemäß und werden da Leute geohrfeigt und, ach nee, das waren die Oscars. Das darf man nicht verwechseln. Im letzten Jahr war Phoebe Bridgers nominiert und sie hat keinen Grammy bekommen und ich jetzt, bitte mal, also entschuldigen Sie. Also da kann irgendwas nicht stimmen.
Oder? Ja, es gibt so Preise, die disqualifizieren sich selbst, ne? Indem sie einige Dinge dann außen vor lassen und nicht entsprechend bewerten.
Im Bereich Progressive Rock hatte Stephen Wilson schon ziemlich oft abgesahnt, auch zu Recht, wie ich finde. Aber bei Dream Theater fand ich jetzt, wie gesagt, ich gönn's ihnen, ich gönn's der Plattenfirma, bei der ich mal auch mal gearbeitet habe, bevor Dream Theater da unter Vertrag gelandet sind. Die haben sich auch bei Inside Out bedankt, ne, in dieser Rede. Also wenn ich, also damals, also habe ich für diese Platten Promotion gemacht für Pressearbeit vor 15 Jahren oder so.
In Kleve. 2
Jahre lang. In Kleve, genau, haben die damals noch gesessen. Da gibt auch einen USA-Ableger, natürlich eine USA-Branch. Das heißt, ne, da sind die ja wahrscheinlich unter Vertrag. Das finde ich ganz toll, dass die es auch so weit geschafft haben. Ich meine, Dream Theater, die haben natürlich auch schon ganz lange, die waren auch bei einer Plattenfirma, großen Plattenfirma vorher. Die sind halt ein großer Name, mit der größten in diesem Progressive Metal, vielleicht bin ich sogar der größte Name in diesem Progressive Metal Bereich. Aber ich finde halt einfach, weil ich mir gedacht habe, okay, sie haben einen Grammy bekommen. Warum mit diesem Song? Warum nicht schon vor 27 Jahren mit einem anderen Song, der genauso. Also, ich fand diesen Song jetzt an sich. Das hat für mich sowas wie, ja, okay, Dream Theater sind jetzt auch mal dran. Die kriegen jetzt auch mal einen Grammy. Da waren noch andere Nominierte, die ich nicht kannte. Vielleicht, wie gesagt, sind die auch gut und Dream Theater ist aber noch ein bisschen besser. Aber dieser Song, das ist so wie Proc by Numbers, ne? Kann man auch sagen. Nach Zahlen. Leute, hört ihn euch an, Alien. Vielleicht man kann ihn sich nicht mehrmals anhören. Das ist irgendwie ein 17/8-Takt oder sowas.
Also, ich habe es auch nicht durchgeschafft. Ich habe ein paar Minuten gehört und dachte, okay, den Rest brauche ich nicht. Also, schaffe ich nicht.
Dann ist dieser Sänger James Labrie. Ich glaube, der heißt James Labrie. Vielleicht ist es auch mittlerweile ein anderer, der hört sich aber genauso an. Aber ich glaube, es ist James Labrie. Der, das ist so ein Geknödel. Ich kann auch diese Metal Sänger mit diesen hohen Tenor, diesem Vibrato, also bedingt, ja, aber nicht so penetrant. Das gehört so einfach zusammen und das ist so vorhersehbar. Ich habe die mal getroffen, ich habe Jordan Rudess mal interviewt, den Keyboarder. Das ist einfach ein super geiler Typ, der kann also einfach wahnsinnig Keyboard spielen. Es ist einfach eine Freude, ihn zu sehen, auch seine Finger auf und zu mal filmt, auch bei den Konzerten, ne, dass man so mitgucken kann. Das ist ja auch Musik für Musiker irgendwie, ne? Wenn man kennt so diese Krog-Konzerte, da steht die Prog-Polizei in der ersten Reihe und guckt ganz genau, wie die da spielen und ob die sich irgendwo mal fair spielen und so. Die zählen dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Ja, also jede Musik hat so seine Berechtigung und seine Fans und beziehungsweise man Und man hört ja auch die Musik, die gerade irgendwie passt, wenn man nicht einfach nur Spotify anwirft und auf random auf den aktuellen Release-Radar klickt, was ich manchmal auch tue, um halt Neues zu entdecken, was aber irgendwie zu meinem bisherigen Konsum passt. Aber ansonsten, ja, ich meine, jeder Jack ist anders und jeder braucht so seine Musik. Und ich, aber du sagst schon, das gibt's ja schon ganz viel, ne? Also letztendlich, es wurde schon ganz viel Prog-Rock seit den 70er Jahren produziert und Dream Theater hat schon einige Alben rausgehauen. Und warum tun sie es jetzt nochmal und werden dann auch dafür belohnt?
Also dieses, auch das ist wieder, lass uns gleich mal Schluss machen, also das ist ja wieder ein Thema für sich. Progressive Rock, progressiv. Progressiv ist das ja schon in dem Sinne nicht, weil es ist ja eigentlich eher, es ist eine Stilrichtung.
Ja, ja.
Nach bestimmten Charakteristika funktioniert, nach bestimmten Merkmalen. Okay, das gehört zu Progressive Rock, es sind die Taktarten, es sind die ausufernden Soli, es sind die elegischen Parts und was weiß ich und noch Songtexte über Hobbits oder sowas. Oder Aliens. Machen wir es doch einfach mal. Warum sollte man so lange sich überlegen? Einfach mal Aliens und Hobbits und so. Ne? Dann haben alle das, was sie wollen. Das ist halt, ja, zwar auf hohem spielerischen Niveau, aber es ist halt nicht progressiv in dem Sinne, wie es vielleicht in den 70er Jahren bei Emerson, Lake and Palmer und Procol Harum, wie sie alle hießen, waren. Es ist halt wenig Neues im Sinne von, wir haben was Innovatives dabei. Ne? Wir machen mal einen Podcast dazu.
Das machen wir. Also, das hat alles sehr, sehr viel Potenzial und auch dieses ganze Brettspielthema. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell drauf kommen, aber es hat schon Spaß gemacht. Aber in der Vorbereitung habe ich viel, viel mehr geschrieben, als ich jetzt heute hier verbacken konnte. Ich habe hier, wie gesagt, mein Schreibtisch und die Bank daneben ist voll mit Zeus, die ich noch nicht mal angerissen habe. Ich weiß aber auch, dass es ganz viel Brettspiel-Podcaster da draußen gibt und die hauen alle paar Wochen mal was raus oder Brettspiel-YouTuber, Shoutout an Hunter and Friends, die auch in diesem wunderbaren Buch hier erwähnt wurden. Ein Buch über Zeit für Brettspiele heißt es. 16 Porträts über die verschiedenen Menschen in dieser Branche. Da sind auch Hunter und Kron, der Herr Kron war damals noch dabei. Jetzt sind es Friends, also mehrere andere Leute neben dem Hunter.
Auf dem Cover sind übrigens Hexkarten.
Auf den natürlich. Und ich musste heute Morgen lachen über dieses Buch. Ich hatte das vor 2 Jahren zu Weihnachten, kurz vor der Pandemie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und es ist Ventil Verlag herausgekommen. Und ich kannte den Ventil Verlag eigentlich gar nicht. Und ich hatte letztens mir ein Buch aus der Bücherei geholt, was auch im Ventil Verlag rausgekommen ist.
Das Buch, über das wir auch noch einen Podcast machen.
Ja!
Die Frage, wenn endlich wieder beantwortet wird, ob die 80er sich wiederholen dürfen.
Und da verknüpft sich das Ganze, weil der gute Mensch, der das Buch gemacht hat, also einer von den beiden.
Das war nur gezeigt, aber es hat keiner gehört, wie es heißt. Also,
Es heißt natürlich Retromania von Simon Reynolds. Ein fäkulantes Werk, wenn ich das mal so sagen darf. Ein wirklich fäkulantes Werk. Das ist nicht für normale Menschen gemacht. Also wie Dream Theater ist das nicht. Ist das, also da reden wir noch drüber. Das,
ja,
ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen, so ein Buch zu verlegen.
Was
aber
für Geeks
der Felix Gebhardt, der dieses Brettspielbuch gemacht hat, der hat auch ein Buch gemacht namens Plattenkisten. Exkursion in die Vinylkultur. 2015. Und Bücherkisten von Menschen und Büchern 2017. Ja, gucke mal. Ne? So trifft sich das nämlich. Ne? Man kann nicht nur Vinyl-Nerd sein, man kann auch Brettspiel-Nerd sein. Und
wenn man Kallax hat?
Wenn man Kallax hat, dann geht beides. Genau. Möchtest du zum Ende
würde ich gerne noch mal das
auf der Ukulele?
Das Titellied spielen und nochmals mit euch zusammen gemeinsam anstimmen und die Ferien nochmal feiern.
Feiern wir nochmal. Habt schöne Ferien, liebe Freunde.
Tschüssi, Leute, es sind Ferien, alle machen blau, von blau. Flensburg bis nach Oberammergaunen, es sind Ferien, und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Unser Ferienprogramm. La, 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 la. Oh, gleiche Tonart.
Yeah.
Aber in Moll. Tschüssi.
Mach's gut. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Und so weiter.
Potter-Bot.